Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist heute, ich muss mal ganz auf den Kalender, Dienstag, der 5.10. Und wir lösen heute, wenn ich das richtig erinnere, ein Versprechen ein, beziehungsweise eine Verabredung wird eingehalten, eine getroffene Verabredung wird umgesetzt. Und zwar haben wir uns im Jahre des Herrn 19, glaube ich.
Stimmt, nee, 20.
Das? 20? Was 20 ist das? Mein Gott, komm. Ja. Im Jahre des Herrn 2020 verabredet, nachdem ich mit Martin über das Atlas Mountain Race gesprochen habe, dass wir uns nach dem Silk Mountain Race, zu dem er seine Fühler ausstreckte damals schon, nach der Teilnahme dann wieder unterhalten werden. Und das wird heute Abend abgelöst. Und da wir damals zu dritt waren, sind wir heute auch zu dritt. Und dann haben wir einfach den Tobias noch mit ins Boot geholt, der mit ihm das Silk Road Mountain Race bestritten hat. Guten Abend, alle beide zusammen. Ich freue mich sehr.
Guten Tag.
Ja. Hi. Ich hab mir hier mehrere Fragen aufgeschrieben, die aber so thematisch völlig kunterbunt sind. Und die erste Frage, die ich hier notiert habe, geht an dich, Tobias. Es gibt keine Punkte zu vergeben. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass alle Beteiligten in der Sendung Messdiener waren. Warst du auch Messdiener? Das würde dich sehr qualifizieren, in der Sendung dabei zu sein.
Ja, das war ich.
Ach, Gott sei Dank.
Katholischer. Wie das hier in Bayern heißt. Genau.
Bei den Protestanten gibt es, glaube ich, keine Messdiener, oder?
Also, ich habe keine Ahnung.
Doch. Die hatten doch zuerst auch Mädchen als Messdiener. Das war dann bei uns, wir waren eine ökumenische Gemeinde, da ging das auf einmal. Okay. Und ich meine, der Tränke, aber ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also, nicht, dass ich es wüsste, aber das ist auch hier vermiedes Gebiet für mich, ne? Also keine Ahnung. Tobias, du kommst dialektisch, merkt man das auch schon, aus Bayern. Wo kommst du denn daher? Also ich, Martin, wenn ihr was über Martin wissen wollt, dann hört einfach die Folge von 2020. Das war, glaube ich, irgendwann im März oder April, habe ich so eine Erinnerung. Dann wisst ihr alles über Martin, dann fragen wir jetzt kurz den Tobias. Aus Bayern kommst du, sagtest du.
Ja, das ist nicht ganz korrekt. Ich komme aus Franken und da muss man ja immer einen großen Unterschied machen. Es gibt da so Hardcore-Franken, die mögen das gar nicht, wenn man sagt, man kommt aus Bayern. Aber für alle außerhalb von Franken, ich komme aus Bayern, aus der Nähe von Schweinfurt, also so ganz oben im Norden, relativ nah an der Grenze zu Hessen und Thüringen, kurz vor der bayerischen Rhön. Da bin ich zu Hause.
Rhön-Marathon auch schon mal gefahren?
Nee.
Also das Rennrad interessiert dich nicht so? Oder?
Nein, das interessiert mich überhaupt nicht.
Da brauchst du dich nicht rechtfertigen für. Das ist
schön, je weniger Straße, je mehr Dreck, je mehr Offroad, desto lieber mag ich das.
Aber
Rennrad hat mich irgendwie noch nie interessiert.
Okay, also kommst du dann auch eher aus dem, Bikepacking ist ja auch schon fast was Sportives, kommst du eher aus dem Radreisebereich auch, wie der Martin ursprünglich ja auch mal dann so in die Richtung abgedriftet ist, die er jetzt gegangen ist?
Ich weiß gar nicht, das ist ganz schwierig, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Also ich glaube, ich bin mal so Fahrrad gefahren, wie halt jeder mal Fahrrad gefahren ist und irgendwann habe ich das wiederentdeckt. So, vielleicht war das so 2016, 2017 und habe mir dann mal so ein ernsthaftes Fahrrad gekauft, so ein Fokus-Teil mit so einem Rennradlenker und das hatte so Profilreifen und da konnte man irgendwie abseits der Straße auch noch fahren und konnte über so Wurzeln drüber fahren und das fand ich irgendwie ganz cool und dann habe ich mir mal, weil es ja doch nicht für alles gut war und ich irgendwas von dieser N+1-Theorie gehört habe ich mir das erste Salsa Fargo gekauft und bin damit den Tuscany Trail gefahren 2018 und da habe ich den Martin kennengelernt.
So. Zwischen aber, ich setze mich mal, also wenn ich jetzt eine neue Sportart anfangen würde, zwei Jahre später schon, stimmt auch nicht, ich habe es auch eh nicht gemacht, also ich revidiere mich gerade selber. Da habt ihr euch kennengelernt beim Tuscan Trail, der dann auch so ein Einstieg für viele ist, habe ich so den Eindruck gehabt, ne? Oder dass das vielleicht aber auch dadurch, dass es eine der ersten Veranstaltungen dieser Art war, zumindest hier im europäischen Kontinent, kann das sein?
Das ist möglich irgendwie.
Die waren
von Anfang an ziemlich Social Media aktiv und ich meine, so bin ich da irgendwie drauf gestoßen. Also ich habe da nicht aktiv nachgesucht, sondern es kam irgendwie zu mir und dann habe ich mir gedacht, da könnte man sich ja mal anmelden und das habe ich dann getan und dann habe ich festgestellt, dass da ja irgendwie noch mehr Menschen mitfahren. Und als ich dann da am Start stand und da, glaube ich, keine Ahnung, 800 oder so mitgefahren sind, war ich etwas überrascht, dass offensichtlich dieses Bikepacking-Ding so ein größeres Phänomen ist. Und ja, da bin ich da, da bin ich, glaube ich, echt, echt erst mit so ein paar Typen aus Heidelberg gefahren. Und dann habe ich da den Martin getroffen, der, wie er immer behauptet, mich unter einem Baum sitzend, schimpfend vorgefunden hat.
Was war es für ein Baum, Martin? Weißt du es noch?
Nein, es war kein Baum, es war oben an einem Berg. Ich kam natürlich nicht schwitzend und lächelnd hoch. Mhm. Und Tobias hat oben telefoniert und geschimpft ins Telefon zu seiner jetzigen Frau. Nicht mit seiner jetzigen Frau, sondern über die Gesamtsituation.
Und dann, die war wenig zufriedenstellend?
Die war in dem Fall wenig zufriedenstellend, weil er sich wie immer abstruse Ziele vorgenommen hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du sprichst ja auch Deutsch. Und dann sagt er ja, und dann sind wir eigentlich zusammen gefahren.
Was war denn das abstruse Ziel, was du noch so jetzt vor Augen hast, dass es wirklich dann so absurd war?
Nee, du hattest irgendwie, was wolltest du, das in 3 Tagen oder 3,5 und warst da auch am Machen, aber es war so extrem heiß, glaube ich auch. Mhm. Und dann sagtest du, ah, nee, das schaffe ich nicht. Das geht halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Wir haben es ja dann 4, also es war jetzt gar nicht so länger. So. Aber das weiß ich noch, dass du sagtest, okay, das haut irgendwie gerade nicht hin. Und da warst du halt in dem Fall so ein bisschen frustriert. Aber da kam
also völlig blauäugig so, da. Ne,
so. Hast du denn, Tobias, irgendeine andere, klingt jetzt, die Frage klingt total blöd, aber wenn du in so ein erstes Rennen oder in so eine erste Veranstaltung direkt mit einem konkreten Ziel gehst, hast du irgendeine andere sportliche Vergangenheit, wo du dann sagst, okay, ich war früher mal, keine Ahnung, Leichtathlet und hatte da Ziele oder ich war, keine Ahnung, ja, als Mannschaftssportler ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, aber in irgendeiner anderen Individualsport, schwieriges Wort, Individualsport unterwegs, dass man da so dieses Ziel setzen und das nicht erfüllen, frustrieren, dass dir das bekannt vor war oder dass das so geübt war?
Nee, das war alles völlig neu. Also meine sportliche Vergangenheit war, ich habe mal Fußball gespielt, es hat zu einer Kreisklassenreserve gereicht.
Das weiß ich sogar, dass das...
Das ist ziemlich weit unten und ja. Mein Talent war auch ziemlich überschaubar oder ist es immer noch und ich weiß auch gar nicht, wie ich auf das Fahrradfahren wiedergekommen bin, so, und ich dachte mir, ich habe mir das halt so angeguckt und habe mir dann gedacht, naja, da habe ich noch in Frankfurt gelebt und gearbeitet und da ist es ja alles ziemlich flach, wenn man nicht in Taunus fährt, sondern in die andere Richtung und da war das, ja, so 180, 190 Kilometer, das war der problemlos und dann habe ich mir das angeguckt und das waren 550 Kilometer und das habe ich dann halt mal durch 190 Kilometer geteilt und habe das ein wenig abgerundet und dann kam ich irgendwie bei 550 Kilometern raus und habe mir gedacht, okay, 3 Tage brauche ich da offensichtlich und dann sind wir da losgefahren und dann ging es da halt bergauf und dann war da relativ schnell klar, nö, das funktioniert so nett. Also da muss man irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr sich das mal anschauen, wo man da eigentlich rumfährt. Ja, ich glaube, so blauäugig bin ich da damals losgefahren.
Ich bin ja immer, ich weiß nicht, ob ihr, für den Profi-Radsport interessiert ihr euch ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie ich es vielleicht zum Beispiel tue. Am vergangenen Wochenende war Paris-Roubaix und im Nachhinein habe ich auch darüber was nachgedacht, was du gerade ganz konkret auch angesprochen hast. Du bist ein bisschen blauäugig rangegangen, beziehungsweise vielleicht dann auch wenig gehemmt. Ist vielleicht auch so eine andere Formulierung, die es positiv ausdrückt. Also so ein bisschen... Ja, euphorisch und nach dem Motto, das wird schon irgendwie und so weiter. Dieses Jahr ist bei Paris-Roubaix, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ersten 3 waren alles Teilnehmer, die zum ersten Mal gestartet sind. Und
genau, waren alles Novizen.
Ja, genau.
Der 2. mit 22, ne? Ja. Wunderbar.
Und vorher hat man ja immer gesagt, ne, es müssen, ja, braucht man Erfahrung für das Rennen und da beim Jahr, ne, alles. Naja, die 3 haben sich gesagt, nö, hier, holt mal Bier, ich mach das jetzt mal. Deswegen ist vielleicht diese Herangehensweise, die du so gemacht hast, also blauäugig oder war einfach drauf los. Kann ja auch zum Erfolg führen, wie man da offensichtlich gesehen hat. Und du hast ja gefinisht, immerhin. Also das muss man auch, ich weiß nicht, wie beim Tuscan Trail die Ausfallquote ist, aber angekommen ist angekommen. Und ob es jetzt 3,5 oder 4 Tage am Ende waren.
Ja, also das war die 5. Ausgabe vom Tuscany Trail, die war von daher sehr tragisch, weil gleich am Anfang ist einer gestorben.
Okay, ja.
Und das war, also das Tuscany Trail an sich ist ehrlicherweise, ich meine, Tobias, korrigiere mich, aber ist ja... Also du kannst es fahren, wie du willst. Ne? Du kannst da durchknallen in 32 Stunden und dann bist du halt Erster. Oder, und das machen, glaube ich, viele so, nutzen das, um eben diese Region da als Genuss, Bikepacking mit doch sportlicher Komponente zu erkunden. Ich weiß nicht, wie oft wir da essen waren am Tag. Also gefühlt 6 Mal. Ne? Also so, das ist ja im Vergleich, wie wir heute fahren. Und heute würden wir wahrscheinlich 1,5 Tage brauchen so und dann ist das Thema gegessen. Aber die damals war das schon so... Ja, eher so schon als Genusstour auch geplant. So, ich bin da auch ähnlich blauäugig reingegangen. Ne? Ich bin ja hier im Norden irgendwie mal 150 Kilometer gefahren, so ein bisschen Heide und so, und habe gedacht, alles klar, ich komme, kein Problem. Mhm. Und dann fährt man dort nach Vinci hoch und schiebt über so einen Weinberg, da hast du dann auch keine Fragen mehr. Also ich weiß noch, nach 120 war ich ziemlich platter. Also so unterschätzen darf man es natürlich auch nicht. Und der Fahrer, der da leider gestorben ist, das war so eine Ecke, bist um die Kurve gefahren und dann war da leider über den Weg in so 25 cm Höhe so eine Leine gespannt, so eine Kette, mhm. Ne, weil das irgendwie musste halt geöffnet werden oder so. Und da ist der voll reingerauscht, da hat er es nicht gesehen, ist voll reingerauscht, sind einige reingerauscht, aber den hat es komplett so gedreht, dass der hat sich halt also tatsächlich das Genick gebrochen. Und dann
boah, will ich gar nicht hören. Da wird boah, nee. Gar nicht drüber nachdenken, ganz schnell vergessen. Ich sehe dann aber, dort hat dann irgendwie zusammengefunden, was auf eine spezielle Art und Weise dann vielleicht zusammengehört. Ja, spulen wir vielleicht ein bisschen zurück zum Atlas Mountain Race, worüber wir ja schon gesprochen haben, aber wo ihr dann gemerkt habt, okay, das, was da sich so, was sich so locker zusammengefügt hat, was man ausprobiert hat, wo man sich einfach gut verstanden hat, wo es auch ohne Druck sich zu verstehen, also ihr hättet ja auch einfach, wenn das nicht geklappt hätte, wenn ihr euch doch nicht so hättet gut verstehen können, hätte man hinterher gesagt, tschüss, ne, du hier wieder Frankfurt, ich wieder Hamburg, tschüss, alles gut, alles Gute fürs weitere Leben und so weiter. Aber wenn ihr dann in Kontakt geblieben seid und merkt, dass ihr auf einer Wellenlänge schwimmt, dann war das Atlas Mountain Race dann sozusagen der nächste Step. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere oder so, war dann ja auch der Schritt von Tuscan Trail zum Atlas Mountain Race ist ja auch ein Schritt gewesen von noch mehr Bikepacking Richtung Racing mit auch. Oder? So habe ich das interpretiert, ich das falsch.
Ja, Tobias, also die Genese des Ganzen war Hotelzimmer, ich in München, weil ich arbeite ja auch oft in München. Mhm. Und dann kam wieder Tuscany Trail zu Tobias, übers Internet kam der Atlas Mountain Race zu mir übers Internet. Und wir haben so eine gemeinsame Facebook-Gruppe noch mit ein paar Leuten, mit denen wir beim Tuscany Trail zusammengefahren sind. Und da habe ich das reingepostet. Und dann meldete sich Tobias und sagte, ja, dann
buchen wir mal. Also,
wollen wir uns das nicht mal angucken? Und dann habe ich gedacht, ja, na gut. Und ich war gerade sowieso in so einer Phase, wo ich dachte, ach komm, irgendwas muss ja nochmal passieren in deinem Leben. Und da kam das genau richtig. Hm. Und Tobias hat es leider ernst gemeint, deswegen konnte ich ja nicht zurückziehen.
Aber dann, das ist ja auch eine, ich sag mal, so eine symbiotische Beziehung dann schon fast, die man bei solchen Veranstaltungen dann hat. Oder symbiotisch klingt immer so negativ, aber ich meine, dass einfach sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig hochziehen, wenn es auch negativ ist. Das ist ja dann auch etwas, was man, so jemanden zu finden, der dann auch vor allen Dingen, das ist ja das eine, sich zu motivieren, Sachen durchzuhalten und so weiter. Ich glaube, das kann man in vielen Sportarten relativ, ich will nicht sagen leicht finden, aber ich finde gerade beim Radfahren und bei solchen Veranstaltungen gehört ja auch dazu, dass ihr ungefähr das gleiche Tempo habt. Weil es ist ja nichts blöder, als mit jemandem zusammenzufahren. Hatte ich mal in Italien, bin in einer Gruppe zusammengefahren, die minimal zu langsam für mich war. Da dreht man ja auch durch.
Ja, es drehen ja beide durch, ne?
Ja, genau.
Der langsamer fährt, der meint die ganze Zeit, er müsste eigentlich noch einen drauflegen, um nachzukommen. Und der ein bisschen zu schnell ist, der ist genervt, weil der andere nicht hinterherkommt.
Und überpaced und verbrennt dann auch, ne?
Genau. Aber das ist bei uns eher weniger der Fall. Ich glaube, was wir ganz gut hinkriegen, ist diese Mischung aus, auch wenn du als Team startest, du bist ja weite Teile des Tages irgendwie trotzdem alleine mit dir. Ja? Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nebeneinander fahren und die ganze Zeit quatschen. Mhm. Also das liegt nicht in meinem Naturell und in Martins Naturell manchmal auch nicht. Und
was soll denn diese Einschränkung? Schatz.
Und da
hast du ihm noch nicht gesagt, dass er im Schlaf redet.
Wir hatten getrennte Zelte.
Aber damit irgendwie umzugehen, das zu können und nicht permanent eine Ansprache zu brauchen, das, glaube ich, funktioniert bei uns ziemlich gut. Also ich fand beim Atlas Mountain Race, als wir morgens, das habe ich dir mal gesagt, Martin, als wir morgens unsere Fahrräder gepackt haben, keine Ahnung, eine Stunde lang und kein Wort gesprochen haben. Das fand ich irgendwie, das hat alles so ganz intuitiv mit sich selbst und auch im Miteinander funktioniert.
Habt ihr das irgendwann mal so auf der Metaebene besprochen miteinander? Oder
nein, wir suchen noch einen Mediator. Wir suchen noch einen Mediator.
Nee, aber ich finde das ja einerseits super, wenn sowas von selber funktioniert, weil dann wenn sich das so einspielt, wenn sich das so einrüttelt und dass es dann von selber geht, ohne dass es nötig ist. Und dann ist das ja wirklich, finde ich jedenfalls, also das mit der guten Ehe und Schatz und so, ne, jetzt so ganz weit weg davon ist es ja nicht. Ne? Also das muss man sagen, ob man sich jetzt für den Alltag jeden Tag ein bisschen einrütteln muss, dass es funktioniert und Kompromisse gemacht werden müssen oder die Anzahl der Kompromisse möglichst gering ist, oder ist in so einer Extrembelastung. Ne? Also das,
Ich glaube, dass das, also Tobias und ich, wir sind sehr gute Solisten und das passt. Also weil wir halt auch in der Lage sind, das auch so zu betrachten und nicht diese Abhängigkeit zueinander unbedingt haben. Ich glaube, das ist das Geheimnis letztendlich. Also das fängt an in der Art, wie wir fahren. Ja, also Leute denken ja oft, wir teilen uns auf. Also der eine transportiert die Schlafsäcke und der andere das Zelt und so. Nee, wir fahren jeder für sich. Ja, und wir haben vielleicht so einen minimalen Unterschied, dass der eine hat halt noch irgendwo einen Leatherman mit und der andere halt nicht so. Aber wir fahren wie zwei Solisten und das klappt deshalb auch ganz gut zusammen.
Das wäre eine Frage, die ich auf dem Zettel stehen habe. Welches Material, also ich hatte das, ich fahre ja jeden Tag so gut 50 Minuten Auto hin und Auto zurück. Und da habe ich mir immer vorgenommen, in der letzten Zeit eine Frage mir zu überlegen. Und eine der Fragen, die ich mir auf dem Zettel habe, wäre auch, gibt es, weil ich hatte mir schon so überlegt, was passiert, was ist in dem Fall, also jetzt wirklich so equipmenttechnisch, was wäre jetzt in dem Fall, einer von euch fällt aus und das Prozedere erstmal für den Ausfall hätte ich gerne gewusst. Also was wäre passiert, wenn jetzt, sagen wir mal, Martin hätte, keine Ahnung, der wäre einfach einen Berg runtergerutscht und hätte sich das Bein gebrochen.
Tobias also hätte erstmal Bilder gemacht.
Genau.
Ja, hoffentlich.
Kannst du noch mal schreien?
Ja.
Danke.
Pass auf, kannst du noch mal kurz da hinten, war die Sonne besser, wenn du da noch mal hinkriechen könntest.
Also eben stand der Knochen noch besser im Licht.
Also ich glaube, bis kurz vor dem zweiten Checkpoint, wenn Martin gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich bin krank, mir ist jetzt gerade der Rahmen gebrochen, hätte ich gesagt, geil, endlich kann ich aufhören. Ab dem Zeitpunkt nach dem zweiten Checkpoint, wenn Martin gesagt hätte, es geht nicht mehr, dann wäre ich alleine weitergefahren. Wir haben von vornherein so geplant, dass jeder alleine quasi weiterfahren könnte. Das Einzige, was wir getauscht hätten, wäre Kocher oder Gaskartusche, weil Martin hatte die Gaskartusche, ich hatte den Kocher. Das war auch so quasi gegenseitige Abhängigkeit. Du kannst auch dann gar nicht davonfahren, weil du kannst ja nichts anfangen mit dem Kocher allein oder mit der Gaskartusche.
Ich hatte noch einen Kocher mit.
Und jetzt sagst du jetzt.
und ich glaube da, also wir haben von vornherein geplant, dass jeder alleine zu Ende fahren kann.
Ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt. Ich meinte, wie wäre die Exit-Strategie, also wie wäre der Ablauf, also rein technisch der Ablauf gewesen? Ne? Habt ihr irgendwie einen Funk, einen Anruf oder irgendwo einen SMS hinschreiben, hier, der Mann muss abgeholt werden? Das hätte mich als erstmal interessiert.
Wir waren ja alle mit so einem Spot-Tracker unterwegs und auf dem Spot-Tracker gibt es zwei belegte Knöpfe, die jeweils unter einer Plastikkappe versteckt sind. Der eine ist der mit dem Brief drauf. Wenn du den gedrückt hättest, wäre quasi eine E-Mail generiert worden, die an einen Reiseveranstalter, mit dem der Race-Veranstalter zusammengearbeitet hat, rausgegangen wäre mit deinen Koordinaten und dem Hinweis, den Typen da bitte abholen. Da gab es auch die klare Ansage vorher, wenn ihr diesen Knopf drückt, bitte bleibt da, wo ihr gedrückt habt, weil der kommt zu dem GPS-Signal und liest euch da auf. Das hätte dann Geld gekostet, du hättest da einfach für den Transfer bezahlen müssen. Das wäre so quasi die Hallo-Taxi, ich kann nicht mehr Lösung gewesen. Mhm. Die andere Lösung ist der SAS-Knopf. Es gab ein Medical Car, das in dem Race irgendwo unterwegs war. Und wenn du den SOS-Knopf gedrückt hättest, dann wäre der Arzt gekommen und hätte halt geguckt, was da los ist.
Gab es Fälle da, von denen ihr wisst, wo das nötig war?
Ich meine einen, gell? Ich glaube, die Bernarda. Die aus Slowenien, ich meine, die hatte irgendwie so Höhenkrankheit und da weiß ich aber nicht, ob es ein SOS-Knopfdruck war oder wie die das dann gelöst haben. Auf jeden Fall wurde sie irgendwie abgeholt.
Die hatte, die konnte am Ende nicht mehr essen. Die hatte so ganz geschwollene Lippen und aufgeplatzt, also so quasi eine allergische Reaktion auf die Höhe, konnte nur noch trinken, hat aber weiter gepusht und dann haben andere Fahrer gesagt, hier du, das ist kritisch. Und dann haben sie haben gesagt, so, du hörst jetzt auf und haben dann jemanden geschickt, der sie abholt und ins Krankenhaus bringt.
Oh, da wird mir auch schon wieder anders, wenn ich das höre. Aber dann hätte, das war nämlich eigentlich die Anschlussfrage gewesen, ihr wart vom Equipment her so aufgestellt, dass ihr quasi dann hättet in dieser Situation ein bisschen umpacken müssen, aber es war von dem Material, was ihr dabei hat, wie du jetzt sagst, Kocher, Brenner, also Schlafsack und so, war es dann so, dass einer hätte alleine mit dem Material, wäre weitergekommen.
Und der hätte tatsächlich nur die Gaskartusche halt tauschen müssen oder so. Und ich glaube, dass wir noch Essen getauscht hätten. Also wir hatten ja auch so Expeditionsnahrung mit. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel meine dann in dem Fall Tobias mitgegeben, wenn er jetzt weitergefahren wäre und ich nicht könnte. So.
Ja, ja,
das wäre dann so. Aber
ich hätte dir nichts mitgegeben, ich hatte schon alles gegessen.
Schnell. So bei so gebrochenem Bein. Mach mir nochmal Feuer, ich muss nochmal essen. Wer weiß,
so viel Liebe, so viel Liebe. Dafür habe ich von dir ja auch immer diese, weißt du, die Elektrolyttabletten, die hattest du ja mit. Da habe ich ja noch gesagt, so ein Millennial-Scheiß kommt mir nicht in die Tüte, aber dann habe ich sie gebraucht. Ja.
Hättest du mal Herr Lehmann geguckt, dann hättest du gewusst, dass Elektrolyte wichtig sind.
Ja, ich habe auf Bier gesetzt, aber das haben wir dann aufgelassen.
Gab's, also ich habe gelesen, ich habe in der Vorbereitung ja auch Blogartikel gelesen und so weiter, dass ihr auf Fleisch und Milch verzichtet habt. Bewusst, um nicht in irgendwelche gesundheitlichen Risiken reinzulaufen.
Mhm. Genau.
Das war bei mir dann die Anschlussfrage. Wie oft habt ihr denn selbst versorgt gekocht? Wie oft habt ihr irgendwo euch einladen lassen oder euch eingeladen oder gegen Geld in einem Restaurant gegessen? Also wie muss ich mir das so stehst morgens auf und überlegst dir, okay, irgendwo muss halt Mittagessen her. Guck mal, was kommt. Also das wäre mir wieder so ein bisschen zu blauäugig.
Ich glaube, wir haben an drei Checkpoints gegessen und zweimal, als wir in einem Hotel übernachtet haben, im Hotel gegessen.
Mhm. Aber du hast, oder? Also Essen ist ja weniger, was esse ich heute Mittag, sondern Essen ist ja permanent. Also das ist, glaube ich, eine Grundstrategie, die jeder, der solche Sachen macht oder irgendwelche Ultradistanzen oder sowas bewältigt, essen, 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 essen. Du kannst eigentlich, du stehst auf und fängst an und hörst eigentlich nicht auf oder du solltest nicht aufhören. Du bist immer in der Unterversorgung und der eine braucht halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber im Kern haben wir früh oft mit zwei Snickers oder so. So, und dann ging der Tag los, ja. Und dann hast du die ganze Zeit gegessen. Wenn irgendwo ein Laden kam, dann nur Kalorienzeug. Eiscreme, Eistee. Eistee ist ich glaube, Kirgisistan ist das Land, wo der Eistee erfunden wurde. Und also das haben wir ohne Ende reingeballert.
Ist das mit Kohlensäure oder ohne? Wahrscheinlich ohne Kohlensäure,
ohne, ne? Ohne. Also und du setzt wirklich eine 1-Liter Flasche an und die trinkst du so als Opener. Ja, so. Und dann isst du Eis und 17 andere Sachen und dann nimmst du noch eine Flasche als Abschluss sozusagen und dann fährst du wieder los. Ne? Dann ist natürlich den Bauch legst du aufs Oberrohr dann erstmal, aber
Für mich wäre eine der größten Sorgen, ich bin ja bekennender Campinghasser und diese ganze Zeltgeschichte ist ja auch nichts für mich. Ne? Also grundsätzlich sollte jedem, der hier irgendwann mal reingehört hat in den Podcast, wissen, dass Zelten und all das, also niemand ist dieser Veranstaltung eigentlich ferner als ich. Eine meiner größten Sorgen sind gekühlte Getränke, aber ihr habt ja Temperaturunterschiede gehabt, manchmal musstest du die Getränke wahrscheinlich aufwärmen, damit du es überhaupt trinken konntest. Also wie ist das, wenn du in so einen Laden kommst und da steht Eistee? Ist das im Kühlschrank? Ist der warm? Erinnerung also ist weg.
Im Laden war er
sowohl als auch
nicht kalt.
Ja, stimmt. Also die meisten standen die irgendwie in so Holzregalen und da die Verständigung so ein bisschen schwierig war, hat man halt man nahm es aus dem Kühlschrank oder man hat drauf gedeutet,
und ist dann weggelaufen.
Was man jetzt so haben möchte.
Musst du nicht kühlen, da ist kein Lebensmittel drin, das ist alles Chemie, das ist okay. Kalt war es halt angenehm, wenn es halt draußen warm war.
Ja.
Und ansonsten, ja, und dann gab es ja auch noch Cola und irgendwelche Orangensaft, Konzentrat, Geschmacksflaschen.
Versuchen wir es jetzt mal.
Also uns sind morgens regelmäßig unsere Fahrradflaschen eingefroren, ne? Wenn wir irgendwo gepennt haben und dann weitergefahren sind. Und da war was über Nacht drin gestanden, dann war das, ich glaube, 2-3 Mal ein Eisblock einfach. Da kam halt nicht mehr viel raus. Und dann ist halt nicht nur die Wasserflasche gefroren, sondern auch der Wasserfilter. Das heißt, du kannst kein Wasser durchfiltern, weil einfach Eis drin ist. Mhm. Das muss halt dann alles auftauen. Und wir hatten aber noch quasi Tabletten dabei, um das Wasser zu behandeln. Und dann haben wir halt die genommen, bis der Wasserfilter wieder aufgetaut war. Ja.
Kannst du den Wasserfall da hinten in die Trikottasche dann, damit der schneller auftaut? Oder was habt ihr gemacht? Oder einfach Zeit?
Ja, irgendwie Also in dem Moment, wo dann die Sonne rauskam und du so ein bisschen abgefahren bist, waren ja die Temperaturen wieder in Ordnung. Mhm.
Also, gehen wir vielleicht mal ein ganz kleines bisschen chronologisch durch, weil also eigentlich empfehle ich ja jedem, den Blog von Martin dazu zu lesen. Er hat einen schönen Beitrag dazu, wo alles eigentlich schon aufgelistet ist. Aber so an ein paar Punkten hätte ich Nachfragen gehabt und ich glaube, vielleicht können wir die zu dritt einfach am besten lösen. Der Start war verzögert und ihr musstet irgendwo mit einem Truck, mit Fahrrädern auf dem LKW und musstet irgendwo hinfahren, wo der eigentliche Start ist. Und da hätte ich ja schon den Kaffee aufgehabt, wenn man mich morgens um 4.30 Uhr weckt, dass jetzt Start ist. Da hätte ich ja gesagt, könnt ihr Spinner mich nicht jetzt noch eine Stunde schlafen lassen? Oder ist man da eh so aufgeregt, dass man nur rumdöst?
Also der Truck war Plan. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie Zufall, sondern das hatte sich Nelson, der das Rennen da gestaltet, der hatte sich das für dieses Jahr ausgedacht und hat gesagt, wir starten jetzt nicht in Bischkek, sondern wir fahren 300 Kilometer. Alle Fahrer in Minibussen. Und die Fahrräder auf zwei Trucks hinterher. So, und dann starten wir 22 Uhr. So, das genau, wäre Verzögerung. Da hätte ich, ja, das fände ich, also hätte ich doof gefunden, ehrlicherweise. Einfach weil ich so nachts durchfahren kann ich machen, aber ich mag es halt lieber sehr früh losfahren, beispielsweise, anstatt nachts so. Da war natürlich der Truck nicht da, das sind jetzt auch nicht so Straßen, wie wir sie kennen, sondern das braucht halt ein bisschen. Und dann war so ein bisschen hin und her und jedenfalls sagten sie dann wann war das, Tobias, Mitternacht? So, ja, nee, der Truck, also die stehen irgendwo, die kommen gerade nicht weiter, legt euch mal alle hin. Und da war so ein Hotel.
Also das Schwierige an der Situation war eigentlich, dass so verschiedene Gerüchte rumgegeistert sind. Ja. Die einen haben gesagt, ja, das wird heute Nacht. Der nächste hat gesagt, morgen vor 11 ist hier überhaupt nicht an den Start zu denken. Und dann wieder 5 Minuten später hat irgendeiner erzählt, ach, wir sind noch gar nicht sicher, ob die Fahrräder morgen überhaupt kommen. Und
oh Gott, ja, da wäre ich ja schon so angenervt.
Da waren auch einige sichtlich genervt, die da halt rumgetigert sind. Ne?
Aber ja, du bist vor allen Dingen in Bischkek bei 35 Grad, bist du nur im T-Shirt eingestiegen und hattest einen Rucksack mit dabei mit Essen und so und hast halt auch gegessen schon vor Essen, ne, sozusagen, damit du dann genug Energie hast, wenn es losgeht.
Mach ich mein Leben lang.
Ja, und dann war... Dann geht die Sonne unter und es ging halt nicht los, weil du hast die Räder nicht gehabt. So. Und an den Rädern waren die ganzen Klamotten. Das heißt, du hast angefangen mit Frieren. Oh Gott. So, und dann haben wir uns da irgendwelche Decken organisiert und sind da rumgelaufen. Ja, und dann hieß es auf einmal, die kommen nicht mehr, geht bitte in so ein Hotel. Da sind wir in so ein Hotel, in irgendein Zimmer, haben uns da einfach in so ein Bett reingelegt. Und dann hieß es ja, pennt, das geht vor morgen früh nicht los, dann gucken wir mal weiter. Und dann waren wir gerade eingeschlafen, dann war um 3 Uhr kam jemand rein, dann ist die Fahrräder sind da, alles raus, ist gleich Start. Und dann bist du hoch und das war natürlich voll aus dem Schlaf, denn du bist erst Mitternacht ins Bett, du hast 2 Stunden, 3 Stunden gepennt, wenn überhaupt, bist hoch, angezogen, bist raus, hast dein Fahrrad gesucht, die haben das ja einfach nur vom LKW runtergeladen und da irgendwo hingestellt. Da war übrigens auch nichts an den Rädern. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der irgendwie über beschädigte Räder geklagt hat.
Doch, bei mir war links das Lenkerband gerissen.
Naja, da wollten wir schon
irgendeiner, hat mir dann eine Rolle Elektrotape hingeworfen und habe es dann wieder hingetaped.
Heuleise.
Ja. Ja. Gaffer härtet alles.
Ja. Genau, und dann haben wir uns angezogen und geguckt, ob alles funktioniert, Luft nochmal gecheckt und dann ging es schon los zum Marktplatz da und dann war 4.30 Uhr Start. Das war dann wieder eine Zeit, die war völlig okay. So. Also 4 Uhr oder 3.30 Uhr losfahren ist völlig in Ordnung. So.
Und das Gute war... Ich finde, wenn du eingestellt bist, ne, also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich weiß, sonntags morgens um 4 Uhr möchte ich losfahren, weil ich möchte an dem Tag so und so viele Kilometer fahren, ich dann am Abend vorher um 8 Uhr schön ins Bettchen gehen kann, in mein kuscheliges Bettchen mich einmuggeln kann, dann meine, keine Ahnung, wie viele Stunden, 7 Stunden Schlaf kriege und dann um 4 Uhr losfahren, das würde ich jetzt auch als wenig problematisch sehen. Aber mit dem Anreisestress, der ja auch so dann nicht, ne, wo man irgendwie nicht drauf vorbereitet war, gedanklich oder so,
also, ja, aber das ist letztendlich schon Teil dieses Races, ne? Also vergiss alles, was du irgendwie planen kannst. Letztendlich, du kannst wirklich nichts planen. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann hast du, glaube ich, ein großes Problem.
Ja,
das ist, oder Tobias? Also.
Naja, ja. Das war so das erste Learning in dem ganzen Race. Vergiss einfach deine Planung. Mhm. Das ist okay, wenn es funktioniert, aber geh mal lieber davon aus, dass das nicht so hinhaut, wie du dir das gedacht hast. Und weil der Versorgungspunkt vielleicht gar nicht da ist, wo er sein soll. Weil, keine Ahnung, der da, wo du recherchiert hast, dass eigentlich der Straßenbelag Teer sein müsste oder Asphalt sein müsste. Weder der Begriff Straße noch das noch der Begriff Asphalt dir irgendwie was bringen, weil es halt irgendwie so ein V-Track ist oder so, ne? Mhm. Und du halt mit der Geschwindigkeit, die du eigentlich geplant hast, gar nicht vorankommst.
Gab es denn auch so Momente, wo man sich sagt, warum mache ich eigentlich hier mir noch einen Plan B? Weil eigentlich kann ich immer nur reagieren und improvisieren.
Plan B gab es ja auch nicht. Also Plan B wäre tatsächlich, also das, nee. Also
nee, ich meine nicht im Plan B jetzt abbrechen und schönen Urlaub machen noch eine Woche, ja. Ne? Sondern so nach dem Motto, okay, wenn ich mir überlege, dieser Tag wird jetzt kommen, ich habe hier einen Versorgungspunkt, wo ich vielleicht hinfahren kann, hier habe ich ein Dorf, wo ich mich versorgen kann und wenn ich mit den geplanten, wie Tobias gerade gesagt hat, mit den geplanten Untergründen, würde ich das ungefähr zu der Zeit erreichen. Also ich bin ein Freund davon, mir sowas in Etappen zu unterteilen und dann so Gedanken zu machen, weil ich finde, bei solchen, oder ich kann es mir nur vorstellen, ne, ich habe ja sowas noch nicht gemacht oder werde es auch nie machen, dass so das Unterteilen und in kleinere Abschnitte denken und so ist einem ja auch jeden Tag einfach vereinfacht.
Ja, aber es funktioniert leider auch nicht.
Auch
bei uns hat es nicht funktioniert. Nee, wir haben an dem ersten Tag, wir sind relativ schnell auf den Pass hochgekommen, auf den ersten, sind dann relativ langsam auf der anderen Seite wieder runtergefahren und sind aber okay, ganz okay vorangekommen und haben dann irgendwann zwischendurch überlegt, du, schau mal bei Kilometer 170, da gibt's doch ein Dorf, da gibt's sicher auch ein Hotel und das war doch jetzt so strapaziös die Anreise, da pennen wir doch gleich mal irgendwo im Hotel. Und dann sind wir da hingefahren, da gab es natürlich gar nichts. Und dann ist halt dieser Plan B, den du dir so schön zurechtgelegt hast, der existiert plötzlich nicht mehr. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergefahren und haben dann festgestellt, schau mal, jetzt haben wir am ersten Tag 180 Kilometer geschafft. Unser angepeilter Schnitt waren so 155, 150 am Tag. Wenn das so weitergeht, dann sind wir ja in 10 Tagen durch. Das ist ja voll geil. Dann freust du dich kurz drüber, dass du ja jetzt ganz schnell fährst wahrscheinlich. Und am nächsten Tag schaffst du gerade 115 Kilometer, weil es einfach so unglaublich bergauf geht, dass halt deine Euphorieplanung schon wieder über den Haufen geworfen wurde. Und auch da haben wir gesagt, ey, wie cool wäre es, wenn wir jetzt hier über den Pass kommen, da unten gibt's ein Guesthouse, dann lass uns doch da hinfahren. Ja, da war aber ab einer gewissen Uhrzeit, keine Ahnung, ab 17 Uhr oder so, überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und wir saßen da in der zweiten Nacht in unserem ersten Unwetter und haben dann aber festgestellt, ey, diese Zelte, diese Big Agnes Zelte, die wir da dabei haben, die scheinen ja richtig stabil zu sein und die scheinen ja wirklich alles auszuhalten. Und unsere Schlafsäcke, die sind ja echt auch cool warm, also das ist ja eigentlich cool, hier im Zelt zu pennen.
Ja. Wir haben lieber im Zelt gepennt, ehrlicherweise, als im Hotel. Also Hotel war okay, ne, so, weil Dusche und all sowas, aber Zelt war, also darauf haben wir uns mehr gefreut.
Ja.
Ihr könnt
das
halt, gar nicht.
Ich finde, das ist gut, wenn du einfach so im Hinterkopf weißt, ey, das Zelt hat jetzt eine komplette Nacht, Sturm, Regen, Schnee, Hagel, konnte das ab. Und der Schlafsack war trocken und eigentlich kann hier nichts passieren. Wenn es jetzt hier ganz kacke wird, dann stellen wir das Zelt auf, legen uns rein und warten einfach, bis es nicht mehr so kacke ist.
Okay.
Ja, und du packst zusammen, hast alles am Rad und auf einmal rumpelst und dann kommt ein Kühlschrank großer Stein den Berg runtergerollert. Und 10 Meter neben dir macht er da seine Schneise bergab. Und dann sagst du dir, okay, gut, dass wir hier gezeltet haben.
Das ist alles so fern von alledem, wo ich mich mit wohlfühlen würde, aber deswegen bewundere ich das, oder ist das ja so, dass ich mir das gerne anhöre, ohne es selber erleben zu müssen. Aber dann ist das ja, also das entspricht aber, glaube ich, ungefähr dem, was ich eben meinte, ne? Dann irgendwann wird das ja dann, man hat natürlich das Fernziel, zeitig anzukommen und das Zeitlimit zu schaffen, aber es wird dann ja auch so ein bisschen in den Tag hineinleben, trotzdem, dass man diese sportliche Leistung erbringen möchte.
Weil, ja, also ich glaube, unser Ziel war, also Primärziel war ankommen, finishen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wäre ganz cool, wenn wir das in 12 Tagen schaffen. Da haben wir relativ schnell festgestellt, vielleicht wird es mit den 12 Tagen nichts, aber eigentlich ist es doch völlig egal, wenn wir dann 13 brauchen. Und wir sind in den ersten Checkpoint reingefahren und haben die Cut-Off-Zeit, ich glaube, waren da 2 Tage, bevor der Checkpoint dicht gemacht hätte und du aus dem Rennen genommen
worden. Also 2 Tage wärst. Vor, wie man es beim Rennrad dann sieht, zwei Tage vor dem Besenwagen sozusagen.
Ja, genau, ganz genau. Und dann waren wir schon so ein bisschen beruhigt und haben gedacht, na, so schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht unterwegs. Und ja, dann haben wir halt einfach geguckt, dass wir so weit kommen wie möglich. Aber wir haben uns da keine Etappenziele gesetzt. Wir haben dann gesagt, okay, über den Tossau-Pass wollen wir heute auf jeden Fall drüber. Und wie weit es dann auf der anderen Seite geht, lass mal gucken. So.
Gab es zwischen, anders gefragt, war es für euch überhaupt wichtig, wo ihr jetzt im Rennen seid im Sinne von Platzierung, und bekommt man sowas von den anderen mit, also kriegt man damit so nach dem Motto, dass man jemanden trifft und der sagt dann, ey, der so und so ist jetzt schon im Ziel oder der so und so hat die Hälfte schon oder Checkpoint 3 ist schon die und die Fahrerin vorbei, kriegt man das mit und wie ist das einem wichtig?
Also wenn dich das interessiert, dann kriegst du es mit. Du hast ja auch immer mal Verbindungen zwischendurch und kannst den Live-Tracker dir anschauen und sehen, wo wer gerade rumfährt. So, wir haben, das war ganz interessant, als wir ins Ziel kamen, wir waren, glaube ich, so, was waren wir? 36, 37? Und da meinten sie, wir haben konstant diese Platzierung eigentlich über alle Checkpoints gehalten. Ne? Also bei ersten Checkpoint waren wir, glaube ich, 32 oder so von 100.
Und, genau, das wäre jetzt meine Frage noch gewesen. Wie viele waren es denn überhaupt insgesamt?
Ja, es sind, glaube ich, 98 angetreten. Und diese Scratch-Rate beträgt ja bei diesen Rennen meistens 50-60%, ja. So, also wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen, uns kam es drauf an zu überleben. Also wir wollten einfach nur finishen. So, und da war, also da vorne, da fahren wir nicht mit. Das ist unglaublich, was sie da manchmal auch abziehen. Aber diese Platzierung war uns eigentlich nicht wichtig. Wir waren aber von uns selber überraschen, das hat sicherlich auch motiviert, dass wir da ganz gut dabei sind da vorne, ne? Also und das ist auch ein sehr angenehmes Fahren, weil du halt auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit hast, auch jetzt so von den Control Cars und sowas, ne? Das war beim Atlas Mountain Race, da sind wir ja eher im hinteren Bereich des Feldes, diejenigen, die dann auch angekommen sind, letztendlich gefahren. Und da warst du schon so ein bisschen, okay, jetzt sind irgendwie schon 100 im Ziel, oder ne, wir waren dort 98, 99, glaube ich, beim Atlas Mountain Race von 200 Fahrern. Da kommst du unter ferner Liefen rein. Ne? Jetzt war das natürlich nochmal ganz anders. Das fand ich ganz, ganz angenehm. Aber das haben wir jetzt nicht angestrebt, sondern es war für uns eher ein Zeichen dafür, dass die Vorbereitung sich dann doch auszahlt.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja auch so eine persönliche Motivation. Also ich finde das immer, wenn man so merkt, okay, man kann hier mithalten. Klar, bei solchen Rennen, die vorne sind, ne, die wird man meistens eh nur am Start sehen. Aber ja, dass man so ein bisschen, also dass man nicht ums Überleben kämpft, sondern ein bisschen von dem Training, was man hat, profitiert. Ich habe das mal erlebt bei dem Marathon, wo ich dann hinterher wirklich so bei den allerletzten war. Alleine schon, dass du an den Verpflegungsstationen nichts Kaltes zu trinken mehr bekommen hast und nur noch Bananen. Das war so frustrierend. Ja. Und das, was du jetzt beschrieben hast mit die Aufmerksamkeit, die man bekommt, das ist ja nicht nur Aufmerksamkeit im Sinne von, dass man Applaus kriegt, sondern auch, dass noch alles an Versorgung da ist.
Ja, genau. Das, du kommst nicht in die Checkpoints rein und die packen eigentlich gerade schon.
Ja, genau. Das ist dann auch so ein bisschen, das ist auch
die Stempelfarbe schon eingetragen. Getrocknet.
Ja, also, das ist auch so ein bisschen nicht frustrierend, aber dann denkst du schon auch so, ach, puh, ja, ist schon schöner, ist schon schöner, wenn man begrüßt wird, ey, endlich, ey, cool, dass du jetzt auch da bist und so, ja,
kann ich. Also ich muss wirklich sagen, körperlich sind wir, also es war natürlich belastend, aber da würde ich sagen, weiß nicht, Tobias, da sind wir jetzt nicht über unsere Grenzen gegangen. Also da musste man, also wir mussten nicht quasi in den Bereich gehen, wo wir körperlich völlig im Eimer waren. Das, was uns beide so mitgenommen hat und geprägt hat zwischendurch, das fand ich halt sehr interessant, jetzt zurückblickend, war eher die mentale Belastung. Die war für uns beide so, und ich glaube, dass auch diese also ich hatte ja zwischenzeitlich so eine Phase, wo ich meinte, keine Kraft mehr zu haben, so, das hatte mir ja Tobias dann wieder gespiegelt, dass das aus seiner Sicht nicht so war, aber das war eher die mentale Herausforderung, der wir beide uns halt jeder für sich alleine haben stellen müssen. Ne? So, und das fand ich sehr interessant.
Könnt ihr das beschreiben? Für jemanden, der nicht in dieser Situation ist, ist das, glaube ich, also für mich zumindest sehr schwer nachzuvollziehen, wo genau die mentale Belastung da ist. Weil wenn du sagst, weil mich hat bis jetzt jedes Mal, wenn ich bei einer sportlichen Leistung war, wo ich an meine Grenze gegangen bin oder wo ich da vielleicht auch kurzzeitig drüber hinausgegangen bin, war bei mir war es immer eher so, dass ich körperlich dann irgendwann kaputt war und es nicht mehr gegangen ist. Ne? Also jetzt so ein Marathon-Beispiel, was natürlich etwas ganz anderes ist, was ganz Kleines. Aber da war ich einfach körperlich so am Ende, dass nichts mehr ging. Aber deswegen kann man das für jemanden, der es noch nicht erlebt hat, glaube ich, schwer nachvollziehen. Wo ist dann das mentale Problem? Oder was ich. Kann man das überhaupt beschreiben für jemanden, der das nicht durchgemacht hat schon mal?
Also ich kann ja nur sagen, wie es für mich war. Ne? Die Aussicht drauf, am nächsten Tag den gleichen Kack einfach wieder zu machen und den nächsten Tag wieder und das halt eine absehbare Zeit noch, dann irgendwie muss man damit schon umgehen. Ja.
Aber stell dir mal vor, wie viele Leute so, also dann, wenn das so der Punkt ist, ne? Dann denke ich mir immer, wie privilegiert sind wir? Ich hoffe, bei Martin glaube ich es zu wissen, bei dir, Tobias, weiß ich es nicht, aber ich hoffe es einfach. Wie privilegiert sind wir, dass wir Jobs haben, wo das nicht der Fall ist, dass wir das im Job so haben? Weil wie vielen Menschen geht das so?
Ja, ja, klar.
Boah, also diese Vorstellung, dass ich jeden Tag bei meinem Job bin und mir denke, boah, und den Kack muss ich morgen wieder machen.
Ja, und also ich fand halt auch, dass man sich, also ich habe mir immer wieder selbst vor Augen gehalten, du wolltest das. Du hast ein Dreivierteljahr nichts anderes gemacht, als dich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und jetzt bist du da und du wolltest ein Dreivierteljahr lang nichts anderes machen, als dieses Rennen fahren. Genau so, wie das jetzt ist. Es regnet jetzt nicht. Find jetzt irgendwas, wo du dich hochziehen kannst. Find jetzt irgendwas Positives an dieser Situation. Mhm. Und da dann zu überlegen, naja, okay, könnt jetzt auch im Büro sitzen oder ja, es könnte jetzt auch hageln, wenn es dann so regnet oder so. Mhm. Eigentlich ist doch gar nicht so schlecht. Ja? Und dann da auch dran zu glauben an diese Mantras, die man sich da selber vorsagt. Mhm. Ich glaube, das muss man irgendwie hinkriegen.
Wie man sich auch immer selber anlügt, ne? Ich habe jetzt schon ein Drittel, ist nur noch zwei Drittel. Also das ist ja jetzt, und wenn ich mich noch ein bisschen beeile, dann haben wir bald die Hälfte, ne? So rechne ich mir.
Gut, aber so ist man ja Elefanten, ne? Stück für Stück. Also das darfst du dir auf gar keinen Fall sagen. Also wenn du dir sagst, 1860 Kilometer so und jetzt nur noch 1400, dann bist du durch. So gar nicht. Mhm. Also wir hatten das ja in 200 Kilometer Happen unterteilt und haben uns eigentlich danach orientiert. Und dann eigentlich nochmal kleiner, das gesagt, okay, jetzt dieses Stück. Ne? Und jetzt den Berg und jetzt das so. Also so gehst du da durch. Und das hat ganz gut funktioniert. Was so mental fordernd war, ist, ich glaube, die Länge auch dann. Also das, was beim Atlas Mountain ist, das war okay. Da bist du so 6-7 Tage und das ist eine gute Zeit. Ja, da erlebst du auch viel und dann ist das Rennen vorbei und dann ist okay. So, und dann hatte ich im Ziel einen getroffen, der sagte, ja, es hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich bin froh, dass es jetzt durch ist, ja, dass ich hier nicht mehr irgendwelche Berge hocheiern muss. Und mittlerweile, also das ist die Belastung, die beim Silkwood Mountain Race so ins Kontor zumindest bei mir geschlagen hat. Dieses, du bist jetzt 7 Tage unterwegs, das ist schon eine Ewigkeit. Und du weißt, du hast nochmal 5 mindestens vor dir. Das ist halt eine Belastung so, ne? Und dann stellte sich bei mir eben ein, dass ich meinte, keine Kraft mehr zu haben. Also dass mein kleinster Hügel und sowas eben, dass ich völlig leer gelaufen war. Und das war für mich halt auch so eine Erfahrung. Das kannte ich nicht. Mhm. Ja? So, also dass du keine Kraft hast. Und der Körper halt entsprechend dann auch reagiert. Aber ich glaube, das war letztendlich auch nur eine Folge dieser mentalen Belastung und Auseinandersetzung. Und das ging dann so weit, dass ich sage, okay, kann mal bitte irgendwas an diesem Fahrrad kaputt gehen, ja, damit ich, oder kann ein Pferd mich umrennen, ja, da gab es ja genug, so, also, dass ich irgendeinen Grund habe zu sagen, ja, naja, jetzt fehlt dir der Lenker, man kann ja nicht mal fahren, so. Und dann, und das fand ich ganz interessant, was du sagtest am Anfang, Tobias, mit dem bis zum zweiten Checkpoint, ging es mir auch so, dieses, okay, wenn jetzt irgendwas ist, super, dann kann ich sagen, ey, komm, wir sind ja als Team unterwegs und dann gehen wir auch als Team unter und deswegen Schluss. Ne? So Gott sei Dank, also Schluss. Also so muss das, ne? Feierabend. Das ist wunderschön dort, das ist toll, das ist der Traum eines, weiß ich was, Bikepackers, Bikepackerin, ja, aber bitte Schluss, ja. Also das ist ein toller Grund, versteht zu Hause jeder und alles gut. Und dann bricht diese Sattelstütze und das war für mich auch so, am Tag, ne, hatten wir uns, am Morgen hatte ich noch gesagt, Tobias, wenn es so weitergeht, ich kann nicht mehr, ich muss dann aufgeben.
Da sind wir so am Morgen, als wir losgefahren sind aus Narin, das einzige Mal kam es
zu Stimmungen. Ganz kurz unterbrechen, nur, weil ich habe so ein paar Sachen ja nachgelesen, deswegen kann ich das zeitlich einordnen. Ne, nur manche Hörer, die vielleicht nicht alles schon gelesen haben, wo befindet ihr euch jetzt so zeitlich, ne? So in Tagen oder in
Kilometern? 1000 Kilometer.
Also ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte.
Mhm. Genau, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir waren gerade die siebte Nacht, also wir sind in den achten Tag, glaube ich, gestartet oder in den siebten Tag gestartet, weiß ich nicht mehr genau, und haben das erste Mal in einem Hotel übernachtet vorher und haben am Morgen eingekauft. Und da weiß ich noch, vor diesem Geschäft, da hatte ich alles, was ich da aus den Tüten rausgetragen hatte ich fein säuberlich auf Haufen sortiert. Und Martin kommt daher und sagt, so, jetzt geht's hier weiter und nimmt irgendwas aus dem Haufen raus. Und hat meine Ordnung durcheinander gebracht. Das war ziemlich lustig. Da haben wir, also so im Nachhinein, da vor dem Supermarkt haben wir echt uns einmal ganz kurz quasi so angegiftet. Mhm. Was aber danach, also das hat ungefähr 3 Sekunden gedauert und dann war wieder alles gut. Und dann sind wir sind dann da losgefahren, sind dann da an der chinesischen Grenze entlang gefahren. Und da, das war der Tag, wo ich wirklich fest davon überzeugt war und absolut davon überzeugt war, jetzt fahren wir das Ding zu Ende. Jetzt kann nichts mehr passieren, was uns irgendwie aufhält. Und dann macht es einmal kurz plopp und mir bricht die Sattelstütze ab und ich dachte mir, scheiße, aber ich habe doch gerade beschlossen, dass wir das jetzt zu Ende fahren. Na, das ist ja jetzt interessant.
Das ist doch nicht der Plan gewesen.
Ja, na, genau. vor allen Dingen, das Ding war, ich habe mich so, das war 7 Kilometer oder sowas vor Checkpoint 2. Es war dunkel, also die Nacht hat schon angefangen und es wurde dann natürlich eiskalt. Und ich habe mich so auf Tee gefreut und was zu essen. Weißt du, wenn du in so eine warme Jurte reinkommst, mega. Ne? So, dann du fällst dann auch um, bist dann müde und so. Aber ich habe mich einfach nur drauf gefreut. Und dann macht es knack und ich dachte so, um Himmels Willen, jetzt, ach du Schande. Und da sind wir ja noch nachts dieses Ding da lang geeiert. Da habe ich noch mal kurz Gefühle gekriegt, weil dieser GPS-Track so unklar war im Sinne von, wo ist denn jetzt dieses Lager? Ja, du siehst ja auch nichts, das ist ja alles finster.
Mit Lager meinst du den Checkpoint, ne?
Den Checkpoint, ja. Und das haben wir dann gefunden. Da waren noch ein paar, die mit uns zusammengefahren sind, ein Stück, die sind dann weitergefahren, also vorgefahren und haben uns dann da mit Licht quasi rangewunken. Und dann war Trail Magic, oder, Tobias? Mit der Sattelstütze.
Ja, genau, die vorausgefahren sind, haben schon mal gespoilert. Achtung, da kommt jetzt gleich einer, dem ist die Sattelstütze gebrochen. Und wir kamen in diese Jurte rein.
Bevor andere später fragen, wie bist du denn dann weitergefahren? Bist du im Stehen gefahren oder hast du die irgendwie reingetan? Oder?
Ich habe mit dem Leatherman so lange da drin rumgepopelt, bis ich das verbliebene Stück, das im Rohr steckte, rausziehen konnte und habe dann den Sattel einfach so weit, wie es ging, reingesteckt. Habe die Satteltasche genommen und habe die mit so einem Strap vorne drauf auf den Auflieger gebunden. Und dann bin ich halt wie ein 5-Jähriger auf dem geklauten Fahrrad irgendwie schiebend, rollend und vielleicht auch reintretend zu dem Checkpoint gerollt. Dachte am Anfang noch, naja, okay, jetzt die 1000 Kilometer haben wir, das sind jetzt noch ungefähr 800 Kilometer, vielleicht kann man das ja irgendwie im Stehen fahren. Mir war nach 3,5 Kilometern klar, nee, ich brauche da irgendwie dringend eine neue Sattelstütze oder irgendwas, was man da reinstopfen kann. Ja. Und wir kamen also in diese Jurte und die hatten das schon verraten, dass das halt da vorher passiert ist. Und in der Ecke saß einer und den ersten Satz, den der gesagt hat, war, du kannst meine haben. Also wie? Ja, er hat sich irgendwie den Magen verdorben und er kann jetzt sowieso nicht mehr weiterfahren, was ich denn für einen Durchmesser habe.
Ich wollte gerade sagen, die erste Frage muss dann sein, Durchmesser, Setback, ja oder nein?
Genau, 27,2. Ja, passt. Also, okay. Ja, das machen wir morgen früh. Kannst mich aufwecken um 6. Ja, okay. Und dann war das war ein Südafrikaner, der als Dritter in den ersten Checkpoint eingefahren ist. Sich dann, der hat es irgendwie mit dem Zelten auch so ein bisschen vercheckt, weil es dann da geschneit hat. Er hat mir erzählt, das war das erste Mal, dass er überhaupt Schnee gesehen hat und im Schnee unterwegs war und hat dann irgendwo was Kaputtes gegessen und dann war es halt vorbei. Wir haben noch 3-mal nachgefragt, bist du dir sicher, dass du das nicht irgendwie zu Ende touren willst oder dass du mit deinem Fahrrad noch irgendwo hinfahren willst? Nee, das ist jetzt für ihn erledigt, ich kann die Sattelstütze nehmen und irgendwie, er merkt ja dann, wenn wir ins Ziel fahren und dann kommt er und holt die wieder. Ja, dann haben wir
also das der gebaut. Der war ja auch desorientiert, ne? Der war ja so durch seine Verstimmung, der war desorientiert und dann ist er an Checkpoint 2 und war dort schon 2 Tage im Delirium. So. Also okay. Das war der erste wache Moment und dann kamen wir.
Genau. Ja, besser zum Glück in dem Moment.
Technisch ist es natürlich nicht erlaubt, von jemandem eine Sattelstütze sich auszuleihen. Also wenn der jetzt einen Sattelstützenverleih gehabt hätte, einen kommerziellen, wäre es okay gewesen, aber so Hilfe untereinander ist natürlich jetzt...
Da mache ich dann wieder den Brückenschlag zum Profisport. In den frühen Jahren der Tour de France, ich glaube sogar bei der ersten oder zweiten, hat sogar, ich weiß nicht, ob es der Sieger war oder irgendein Teilnehmer, bei einem Schmied seinen, ich weiß mal, Rahmen oder irgendwas, selber nochmal zusammengedingsbumst, also was auch immer. Ne, aber das stand dann ja nicht zur Option. Wenn er kurzzeitig ein Business aufgemacht hätte und es jetzt ihm abgekauft, das wäre doch auch gegangen, oder?
Nee, das hätte er für alle anbieten müssen.
Ja, wäre halt ein sehr begrenztes Angebot gewesen. Versteigerung.
Letzte Stücke.
Christie's goes Kirgisien. Eine Versteigerung an der Sattelstütze. Ja, manchmal muss man auch Schwein haben, denke ich immer, ne?
Also, ja.
Also, ja, was heißt Schwein haben? Das war quasi, Damit waren wir in der Lage, weiterzufahren, aber dann genau. folgte ja letztendlich das, was wir beide, glaube ich, als den härtesten Tag sozusagen ansehen da. Also es war, also der nimmt sich nochmal besonders heraus, weil hinter diesem Checkpoint 2 war diese berühmte Old Soviet Road. Also es ist ja dieses kirgisisch-chinesische Grenzgebiet. Da war früher die Rote Armee oder teilweise ist sie da auch noch. Und dann haben die da, warum auch immer, so ein 30% steile Piste. Also es ist eigentlich, was ist das? Ein Grasweg, der den Berg einmal hochgeht auf 1,5 Kilometern, 7 Millionen Höhenmeter. Und da bist du nur am, also am Schieben. Also das möchte ich nie erleben, wenn es schneit oder wenn es regnet, weil du da rutschst du nur weg, da kommst du nicht hoch.
Habt ihr mal irgendwann zwischendurch nachvollziehen können oder wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, aufgrund von was auch immer, ne, also nicht getrackt oder nicht technisch da, nachvollzogen, wie viel Kilometer ihr gefahren und wie viel Kilometer ihr geschoben habt? Also oder wenn ihr es nicht, erheben konntet, einfach so eine Einschätzung, also so in Prozent.
Also ich habe jetzt Bilder angeguckt wieder und habe festgestellt, dass das immer nur Bilder sind, wo einer von uns schiebt. Also es ist das Seltenste, dass man uns mal fahren sieht. Aber es gab Tage, wo wir 6 Stunden pro Tag geschoben haben, von vielleicht 14 Stunden. Ja? Also dann gibt es wieder Tage, wo du halt mehr fährst. Also es ist schon, ich würde jetzt mal sagen, 30-40%, oder? Nicht so viel?
Die wir geschoben haben?
Ja.
Nein, 70 Kilometer würde ich sagen, insgesamt.
Ach so, ja.
Also in Zeit kann man, ja, möglicherweise, aber es war halt streckenmäßig marginal.
Okay. Weil ich,
also wenn man es auf die Gesamtstrecke sieht, ne?
Ich stelle deswegen die Frage, weil ich habe auch ja ein paar Bilder gesehen und bei den Bildern, wie du jetzt auch sagst, wie oftmals jemand am Schieben, aber ich habe mir das dann einfach so erklärt, na klar, wenn man gerade schiebt, dann macht man eher mal dann das Foto, weil wenn man fährt, dann fährt man ja, ne? Dann hält's ja nicht an. Also ich zumindest bin jemand, der hält ungern an, um ein Foto zu machen, da muss es schon extrem schön sein, aber wenn du eh schon schiebst, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, dann nochmal ein Foto-Stop da irgendwie zu machen. Ne? So habe ich mir das erklärt, deswegen hatte mich das interessiert, wie viel Prozent das waren.
Vielleicht waren es auch mehr.
Ja, also vorsätzlich kleinig sein, aber der Anteil des, also es war jetzt nicht, ne, diese 30, 40, also es war jetzt, wenn du sagst 70 Kilometer von den 1800, lass es dann selbst das Dreifache gewesen sein, dann ist es ja immer noch relativ wenig in Kilometern ausgedrückt.
Aber es kostet dich halt Zeit, ne?
Ja.
So, also ich glaube, die Zeit, die du dafür gebraucht hast, die ist ungemein größer als nur die reine Entfernung. Also
ich habe es einmal gelesen, 6 Stunden für 5 Kilometer, glaube ich, oder so.
Genau. Ne? Ja.
Also mich würde das auch total nerven. Weil ich bin immer, ja. Ne, ich würde immer denken, ich will doch fahren, ich will nicht schieben. Das ist ein Fahrrad und kein Schieberad. Deswegen.
Aber ist ja, halt so, ne?
Haben wir uns ja auch gedacht.
Ja, ja.
Ist halt so. Die Hürden, die uns begegnet sind, haben sich das auch gedacht. Wir haben gesagt, ja gut, aber wir haben ja eine Straße, aber okay. Dann macht man.
Ja, warum? Wie ist das denn überhaupt? Also, das führt zu einer anderen Frage, die hier noch steht. Im Zelt, ne? Also, ihr habt jetzt da euren besonders schlimmen Tag hinter euch gebracht, seid abends auch ein gesundes Maß anerschöpft. Und ihr liegt im Zelt. Ich habe ja, ich will nicht sagen panische Angst, aber ich habe schon, also Insekten sind so gar nicht meins. Also, so überhaupt nicht. Also, ein Bienchen, was mir ein bisschen Honig macht, ist okay, aber alles andere muss ich nicht haben. Grundsätzlich gibt es ja auch Tiere, die sind größer als Insekten. Man hört immer wieder von relativ großen Tieren, also es muss jetzt kein Elefant sein, wie du ihn eben angesprochen hast, Martin, aber da irgendwo in Kirgisien, in der Tundra oder Tantra oder wie auch immer das heißt, da wird ja auch das ein oder andere Tier drin rumlaufen.
Pferde, Kühe und Schafe und Ziegen.
Okay, die kann man aber...
Es gibt angeblich auch einen Schneeleopard, aber...
Ja, und Wölfe. Aber und
Wölfe, ja.
Ich glaube... Wir haben so weit gegen den Wind komisch nach Menschen gerochen, dass da kein Tier irgendwie Bock hat, in die Nähe zu kommen.
Okay, beruhigend. Also,
ganz ehrlich, du hast gehalten, du hast das Zelt aufgebaut, dann haben wir was gegessen und dann hast du dich hingelegt und warst sofort weg. Und dann ging leider der Wecker schon wieder 4.30 Uhr und dann ging es weiter.
Krass.
Also du hast da auch...
Gar nicht die Kraft für, darüber nachzudenken.
Nee, da wäre ich auch jetzt... Also hätte ich dem Wolf auch gesagt, dass das jetzt ein ungünstiger Moment ist für uns beide. So.
Er stört. Bitte nicht stören, sondern bitte nicht stören, das Schild ans Zelt hängen. Ja, aber auch so kleine Tiere sind ja auch nicht so meins, aber ich bin ja auch ein Verweichlichter. Das muss ich auch, also bestreite ich auch gar nicht.
Ja, war aber, war also.
War das denn nicht Ahnung, bei,
da war nix.
Irgend auch, bei irgendeinem Landstreckenrennen, wo jemand mal eine Kollision hatte mit einer Kuh oder, wo war das denn? Habe ich mal nicht irgendwann mal gelesen, aber da gab es jetzt nie irgendwelche Begegnungen auf der Straße mit Tieren oder so, dass da irgendwas mal hätte mal.
Bei uns?
Ja.
Doch, ganze Zeit. Also da waren ja permanent irgendwelche Pferde und weiß ich was auf der Straße und du fährst dann halt durch. Also nicht durchs Pferd durch, sondern du musst dann halt Geräusche machen. Also du bist dann schon wie einer, du machst da halt hier die Kühe, die gucken dich halt nur an, die gehen ja nicht weg. Und du kannst ein volles Rohr durchrauschen, weil dann geht sie halt irgendwie rechts oder links und dann bist du ja...
Im Zweifel bist du der
wahrsten Sinne des Wortes im Arsch. So. Und dann deswegen musst du da halt abbremsen, musst dann Geräusche machen, dann gehen die halt vielleicht weg. Bei Schafe und Ziegen war es okay, die sind dann immer sowieso schon so auseinandergerannt. Pferde eigentlich auch, aber da gab es dann halt auch immer wieder so zwei, drei, die haben da so ein bisschen die Kontrollfunktion gehabt, die stellen sich dann da schon hin, so nach dem Motto, also ne, ihr bleibt auf dem Weg, wenn du, wir können auch anders, so, dann musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Also das ist schon täglich mehrfach passiert.
Ach, ja, ich denke mir immer, du hattest eben berichtet von diesem Draht oder dieser Kette, die über die Straße hing. Ne? Ich stelle mir dann immer vor, dass man irgendwo mal doch so eine Abfahrt vielleicht dann nicht mit den durchschnittlichen 10 km/h, 11 km/h, die ihr dann durchschieben und fahren hattet, sondern dann vielleicht mal mit 20, 25 runterbrettern kann. Und dann steht auf einmal so eine Kuh auf der Straße und man nicht mehr ausweichen kann. Das passiert, ja. Da würde sich meine Begeisterung auch arg in Grenzen halten. Du hattest einmal ein Bild gepostet. Das war schon dann vom letzten Pass. Und zwar guckte man, da war oben so eine leichte Anhöhe und ab da, ich glaube der Text, so sinngemäß, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war dann der diesem Bild folgte. Ab hier geht es nur noch bergab zum nächsten Checkpoint oder so etwas, wenn ich das richtig mich entsinne. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, boah, was für ein geiles Gefühl zu wissen, dass das jetzt das letzte Mal, dass ich irgendwas hochschieben muss. Und zum anderen, ich weiß nicht, welcher alberne Schalk mir da am Nacken saß, ich hätte es so lustig gefunden, wenn auf der anderen Seite, weil das war ich weiß nicht, ob du das Bild noch im Kopf hast, ne? Das war wie so eine Kuppe. Wenn auf der anderen Seite einfach ein Kiosk stehen würde oder so etwas, so als stellvertretende
Zivilisation. Souvenirs.
Ja, genau, ja. Souvenirs. Hier Silk Mountain Road, T-Shirts, Kappen und keine Ahnung, Bierdosen.
Also es gab halt einen, den letzten Pass tatsächlich, da haben wir uns dann auch in den Armen gelegen und so und muss dann aber schnell weiter, weil das Unwetter kam. Das, ja, da habe ich aber, ich habe Bilder gemacht, ich weiß aber gar nicht, ob ich das da gepostet habe. Das, was du vielleicht meinst, das war der Kegeti-Pass. Der war von daher ganz interessant, weil wir den zum Akklimatisieren hochgefahren sind. Und das war, also der liegt so auf 3800 Meter. Und das war quasi unsere erste Tour in Kirgisistan, die wir gemacht haben, sind da hochgefahren, haben da oben gezeltet eine Nacht und sind dann wieder runtergefahren. Bestes Wetter, toll, Tourismus par excellence. Und beim Rennen mussten wir aber von der anderen Seite ranfahren. Und da war ein Erdrutsch. Der hat halt alles zugedeckt. So. Und du musstest dann durch dieses Geröll durch und gucken, wo kann hier ein Weg sein. Und das war schon sehr anstrengend und fordernd. So. Und danach ging es dann erstmal runter, so theoretisch, bis zur letzten Herausforderung.
Was ziemlich lustig war, als wir zum Akklimatisieren da oben waren, haben wir quasi von der Nordseite runter in den Süden geguckt. Und haben uns ungefähr ein Bild davon gemacht, was da auf uns zukommt, halt 10 Tage später oder 12 Tage später im Rennen. Und wir guckten da so runter und sahen da unten so einen Feldweg und dann haben wir gesagt, unserem jugendlichen Leichtsinn, ach guck mal, da kannst du ja bis da unten hinfahren und dann gibt's so ein bisschen Geröll und dann musst du halt diese 300 Höhenmeter das Fahrrad hochschieben, das ist so schlimm, ist das ja gar nicht. Es war halt einfach komplett nicht der Fall. Ja. Wir sind immer wieder in der Anfahrt zu dem Pass abgestiegen und haben geschoben, weil halt da Rampen mit drinnen waren, die einfach überhaupt nicht fahrbar waren. Ne? Und das ist auch nochmal so zum was ist da eigentlich planbar? Ne? Und dann dauert es doch wieder viel länger als gedacht. Und dann wussten wir aber, dass es ein ziemlich gut fahrbarer Downhill ist und dass da irgendwie nach 25 Kilometern ein Kiosk kommt. Und das war dann so das nächste Etappenziel, da in dem Kiosk einen Eistee zu kaufen.
Habt ihr mal, wenn ich das immer so höre, dieses viele Schieben und dann auch irgendwie mit so Kalorien, so viel es geht und so weiter und so fort, habt ihr mal getrackt, wie viel, oder nee, einfach anders gefragt, habt ihr euch vorher und hinterher mal gewogen, wie viel ihr da verloren habt?
Also ich habe 6 Kilo verloren.
Ich habe im Rennen 6 Kilo verloren und habe seit Trainingsbeginn im März 16 Kilo verloren.
Wow. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Obwohl, nee, besser doch nicht. ihr kommt dann an. Ich kann mir das nicht vorstellen, nach einer Leistung, die so lange ist, also nach 13 Tagen da anzukommen. Wie das ist dann abseits der Erschöpfung noch viel Platz für Freude? Und wie lange hält die Freude, um dann der kompletten Erschöpfung zu weichen?
Ja, also so erschöpft, ne, waren wir da ehrlicherweise nicht, sondern es war halt am Tag, war für uns ganz normal, ein Tag wie jeder, aber der Kopf wusste natürlich, okay, jetzt hast du es geschafft, ne? Also das war dann schon so, wenn ich jetzt morgen nochmal fahren müsste, das würde ich nicht mehr schaffen. So, aber das war jetzt weniger, dass du mit letzter Kraft dich da quasi über die Ziellinie schleppst, sondern es war schon euphorisch. Man muss sagen, wir hatten vorher eine ganz lange Abfahrt, ne? Also es war die Herausforderung des letzten Tages letztendlich war ein 20 oder 24 Kilometer langes Stück, was als Hike-Bike ausgewiesen war. Und was tatsächlich eine Art, naja, das sind alpine Wanderwege, wo du dein Fahrrad nur schiebst. Und das, da fand das auch statt mit den 5 Kilometern und 6 Stunden. Mhm. Und das heißt, du hast da schon unglaublich dich verausgabt körperlich, ja, um das da zu machen. Du bist auch auf einer Höhe von 3, 4 oder so. Also es ist jetzt auch nicht unanstrengend von der Höhenbelastung her, obwohl die dann halt so spät im Rennen dann auch nicht mehr so doll reinkriegt. Aber du hast halt 12 Tage hinter dir, die schon extrem anstrengend waren. Also das kommt ja alles zusammen. Und dann fährst du da runter. Das war eigentlich ganz schön. Da bin ich auch ordentlich geheizt. Und dann hat es mich, also ich persönlich, dann hat es mich nochmal in so einem, da kam so ein Sandfeld und da hat es mich dann geruppt. Da bin ich nochmal voll hingeflogen und habe mir nochmal die Rippen geprellt. Das fand ich eigentlich dann weniger lustig. Aber das Fahrrad war wenigstens in Ordnung. Und dann sind wir zusammen die letzten 20 Kilometer, das war dann Asphaltstraße gefahren. Da konnten wir eigentlich auch richtig loslegen, aber da zeigte sich dann auch schon der Verschleiß an den Rädern. Also bei dir, Tobias, war die Kassette hinten immer mal locker und dann hat es auch nicht mehr geschalten, weil deine Kette, hast du ja mir gestern erzählt, deine Kette hat sich ja auch massiv gelenkt, ne, um ein ganzes Glied sogar. Also das ist schon, also nur, wir sind mit 9 Ketten gestartet, ne? So,
ja, ja.
Du siehst ja, was da los war. Und dann rollst du so ran und dann stehen natürlich da die Leute, mit denen du auch die letzten Tage mehr oder weniger verbracht hast, ne? Man fährt ja dann immer in so einer bestimmten Gruppe und man begegnet sich so tagsüber und manchmal abends zeltet man halt zusammen und dann geht's wieder weiter und jeder fährt für sich. Und die haben einen dann schon begrüßt und Bier und Hello, weil du kommst dann halt so im Stundentakt, kommen dann so die Leute rein. Und das war eigentlich ganz toll. Und dann haben wir angefangen mit Essen. Das weiß ich nur noch. Ich hatte so einen Hunger und dann haben wir eigentlich nur noch gegessen. Und diese körperlichen Auswirkungen, die haben sich dann eigentlich erst gezeigt. Also das geht los bei mir, ging das los mit, du kannst die Nacht nicht schlafen. Ne? Also du möchtest gerne schlafen, du kannst aber nicht, weil du so restless legs hast. Ne? Das ist das so, das, wie wenn du so einen Stromschlag hattest, ne? So, und dann zitterst du immer noch so ein bisschen so rum, kannst halt nicht pennen.
Ich bin da extrem anfällig. Da bin ich extrem anfällig für. Also das habe ich schon, wenn ich hier nur eine für meine Verhältnisse Überlastung fahre, also etwas so aus der Komfortzone raus ein bisschen mehr mache als sonst, da habe ich das auch schon, dass ich nachts schlecht schlafe, viel schwitze und Beine zittern und
ja, genau,
Kämpfe und
so weiter. Schwitzen, genau, dann ich hatte extreme Kopfschmerzen aufgrund dieses Leistungsentzugs. Ne? Also der Körper kam mir nicht mit klar, dass da jetzt auf einmal nichts ist. So. Das habe ich auch selbst, als ich hier zurück war, noch gehabt.
Okay.
Und dann die Füße und die Hände wurden dick.
So. Oh, okay.
Also da ist die ganze Flüssigkeit hat sich gelagert. Und dann war das bei mir, vielleicht lag es auch nur an dieser einen Melone, die ich gegessen habe, Tobias. Aber ich musste dann locker 3, 4 Tage alle, übertrieben gesagt, alle halbe Stunde pinkeln. Also ich habe echt gedacht, gut, jetzt hat es mir irgendwie bei dem Rennen, weiß ich nicht, was zerschossen. Jetzt kann ich hier Granu Fink kiloweise essen, damit ich das halbwegs wieder hinkriege. Aber das hat sich dann auch gegeben. Aber das hat auch mehrere Tage gedauert, also noch in Deutschland. Ne?
Wie hast du denn den Flug überstanden?
Das ging schon. Das war so, also so schlimm war es noch nicht. Das hat schon, da habe ich halt nicht getrunken, aber das waren die ganzen Wasserablagerungen, die der Körper natürlich noch hatte. Und ja, ganz interessant. So, und was natürlich mitkommt, ist, also ich habe jetzt immer noch taube Zehen an dem einen Fuß. Das dauert aber im Allgemeinen so 3-4 Monate. Das war aber auch nach dem Atlas Mountain Race. Da hatte ich am gleichen Fuß nur der große Zeh. Jetzt sind es zwei andere. Ein bisschen Abwechslung wenigstens da.
Tobias, hast du auch, ich sag mal, solche Beeinträchtigungen in der Form?
Also ich war müde. Ich war einfach nur müde und schlapp. Aber so wirklich, also ich hatte ja an den letzten beiden Tagen massive Probleme mit meinem linken Oberschenkelmuskel oberhalb des Knies. Ich konnte den beim Bergablaufen, konnte ich mein Bein nicht mehr richtig anwinkeln. Und das hat wirklich noch so 3 Wochen danach, habe ich immer noch gemerkt, irgendwas ist da komisch. Es hat sich angefühlt wie so ein 3 Wochen dauernder Mega-Muskelkater. Mhm. Und meine Handballen sind minimal taub gewesen, aber kein Vergleich zum Atlas Mountain Race. Ich habe vor dem Rennen meinen Vorbau noch ein bisschen kürzer gemacht, bin statt 8-6 cm Vorbau gefahren. Das hat mir geholfen. Also meine Handballen waren einfach nicht so belastet, wie das beim Atlas der Fall war. Aber sonst hatte ich keinerlei Beeinträchtigungen.
Ist auch gut zu hören. Also das beruhigt mich ja. Das, nicht, dass ich etwas planen würde jetzt neuerdings, aber wie lange seid ihr dann am Ziel noch geblieben? Also dort verblieben sozusagen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also Fahrräder, oder das, was für den Fahrrädern übrig ist, zusammenpacken und also ich neige ja dazu, dann erstmal durchatmen. Wie lange habt ihr denn gebraucht oder wie lange konntet ihr da bleiben und wie schnell musstet ihr? Ich meine, ihr habt ja auch einen Flug zurück und so weiter und alles, ne?
Also wir haben zwei Tage am Ziel übernachtet. Mhm. Und da haben wir gar nichts gepackt. Wir haben das Fahrrad, so wie es war, genommen und haben das in irgendeinen Raum dieses Hotels gestellt. Da waren schon 50 andere Fahrräder drin. Haben nur ein paar Klamotten, die wir gebraucht haben, mit ins Zimmer genommen. Das Zimmer haben wir uns geteilt mit einem Australier, den wir immer wieder über den Weg gefahren sind und seinem Freund, der irgendwann vorher aufgegeben hatte. Und das war dann eigentlich echt witzig. Also wir kamen da am Nachmittag an, haben dann viel gegessen, haben dann da gepennt, haben am nächsten Tag, da waren wir halt einfach da ein bisschen rumgehangen und sind halt mal auf den Markt gegangen und haben uns mal, sind ein bisschen rumgelaufen und haben halt gegessen. Und dann war abends diese Finisher-Party, da haben wir auch gegessen und sind dann am nächsten Morgen mit dem Taxi aus dem Zielort wieder zurück in die Hauptstadt nach Bischkek gefahren, 1,5 Stunden.
Also es gab das Angebot. Es gab das Angebot, mit dem Zug zu fahren. Das haben wir nicht gemacht, weil der erst irgendwann nachts oder sowas da gewesen wäre in Bischkek. Und wir dann schon den Tag drauf geflogen sind. Deswegen sind wir mit dem Taxi gefahren.
Ich bin ja bei sowas auch immer froh, wenn man noch so ein bisschen Puffer hat. Ne, dass man, also habe ich jetzt gerade auch im persönlichen Umfeld eine Situation, wo ich mir auch überlege, okay, mache ich jetzt den sicheren Plan oder mache ich den knappen Plan? Ich bin dann auch immer jemand, der sagt, ey, lieber ein bisschen Puffer einbauen und irgendwie noch für den Plan B offen sein, als irgendwie auf den letzten Drücker. Auch wenn die Zugfahrt immer sehr charmant klingt.
Und dann haben wir halt am Hostel in der Hauptstadt quasi das Fahrrad auseinandergebaut und eingepackt. Aber das geht ja dann relativ schnell, weil dann guckst du ja nicht mehr, ob das jetzt mega gut gepolstert ist und ob man da vielleicht noch irgendwo eine Folie reinpackt, sondern schmeißt einfach das Ding in den Koffer und guckst, dass er zugeht und
brauchst es ja eh nicht.
Vorher nicht kaputt gegangen. Da wurde
ja, genau.
Jetzt geh doch mal bitte kaputt, damit ich hier nicht weiterfahren muss. Nüscht. Das Zeug kriegst du ja auch nicht. Also Gott sei Dank, ne? Du kriegst es ja nicht kaputt, obwohl. Schon, wir haben ja auch gesehen, dass einige hatten auch massive Probleme, ne? Also da ist von allem was dabei gewesen, was brechen kann, ne? So, aber im Allgemeinen waren, glaube ich, mechanische Defekte weniger vertreten als beispielsweise körperliche Überlastung, Höhenprobleme, Lebensmittelvergiftung.
Also am Ende ist die Technik doch weiter als der Mensch.
Ja, naja, also ich glaube am Ende. Du hast dann, wenn du so eine Sachen fährst, dass, also nicht jeder, aber viele sind dann quasi ja schon so lange mit dem Thema Fahrrad und was da geht und was hält und sowas beschäftigt, dass das, was dort antritt, das kriegst du nicht so schnell kaputt. Das passiert einfach nicht. Oder es lässt sich relativ gut reparieren irgendwie. Ne? Das sind ja alles, wenn du so siehst, was das angeht, Profis. Die haben viele Jahre entbehrungs- und kostenreiche Erfahrung hinter sich. Und das ist dann halt schon dafür ausgelegt. Ne?
Hast du schon
die Chance? Das ist ja auch das Tolle, wenn du dir anschaust, bikepacking.com, die Zusammenstellungen der einzelnen Rigs, die irgendwelche Ultrarennen gefahren sind. Das sind ja die, meiner Meinung nach, mit die am best durchdachtesten Räder. Ne? Wer da auf welche Komponenten setzt, der hat sich ja wirklich Gedanken gemacht. Ne? Und da kann man ja meiner Meinung nach so unglaublich viel draus ziehen, wenn man sich das anschaut. Ah, guck mal, der hat da den Tailfin-Gepäckträger. Ist der wirklich, wenn es da Offroad geht, ist der wirklich so stabil? Naja, aber der ist damit da gefahren und da gefahren. Ja, vielleicht muss man den mal ausprobieren. Also ich finde es super, was man da an fein komponierten Fahrrädern sieht. Naja, und da kann man sich dann letztendlich ja auch irgendwie auf sein eigenes Equipment verlassen. Ne?
Aber ich finde, bei sowas muss man ja auch die für sich, also jetzt sei es um Abstufungen und um also Übersetzungen, wie viel Gepäck hat man dabei? Ich finde, man kann das immer nur wie so ein Puzzle sehen, wo man aber sein eigenes Bild aus den Puzzleteilen zusammensetzen muss, ne? Weil vielleicht brauchst du zum Beispiel viel weniger oder viel mehr Gepäck als der mit dem Gepäckträger. Und am Ende des Tages ist es ja auch viel. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, den wir im Vorgespräch ganz kurz zumindest hatten, ne, der Kreislauf. Dann ist halt auch immer ein kostenintensives Ausprobieren dann aber doch auch, ne? Und man kann ja auch nicht jedes Material immer. Man kann vielleicht dann, ne, wenn man mal hier, ihr habt ja wahrscheinlich die Zelte auch schon mal zu Hause hier in Franken und in Hamburg in den Garten gestellt und mal versucht, ne? Aber ob du jetzt da irgendwie mit deinem Zelt bei wolligen 18 Grad Außentemperatur und Temperaturschwankungen von 7 Grad oder ob du dann halt im Unwetter oben irgendwo in der kirgisischen Pampa sitzt oder, ne, ist ja doch
aber noch was anderes. Aber auch da erzählt, also da erzählt dann auch wieder Erfahrung. Also ich bilde mir schon ein, dass wir auch bei 18 Grad relativ schnell feststellen können, ob das Zelt dann halt auch solchen Bedingungen standhält oder nicht, einfach weil wir die Erfahrung schon haben mit anderen Zelten dann so. Ne? Okay. Das schon. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt, keinem Trend zu folgen. Also ich habe ja diese ganzen Rigs mal auseinandergenommen und bewertet und so, und du kriegst dann oft so diese Frage, ja, aber was sind denn jetzt nur die Räder derjenigen, die ins Ziel gekommen sind? So, und das ist halt aus meiner Sicht die falsche Fragestellung, weil diese ganze Rad- und Technikfrage ist gar nicht so sehr entscheidend gewesen, ob du das jetzt schaffst oder nicht, sondern das, was dich oft gehindert hat, waren halt eben eher Lebensmittelvergiftung, persönliche Überschätzung, keine Ahnung, sowas. Ne? Das war eher die mentale Belastung ausschlaggebend als jetzt das Fahrrad. Alle Räder, wie sie dort waren, machen das Rennen, das ist überhaupt kein Zweifel. Mhm. Ja, so, es sei denn, es passiert halt was, das ist manchmal, ne, brechen halt die Speichen oder der
Reifen. Ja, oder die Sattelstütze.
So, das ist egal. Oder die Sattelstütze, ja, so, das ist, aber das entscheidet aus meiner Sicht nicht darüber, ob du jetzt das Rennen machst oder nicht. Deswegen würde ich immer sagen, nicht irgendwelchen Trends folgen, ja, sondern eher gucken, was macht für dich Sinn, mit was hast du gute Erfahrungen gemacht. Und so weiter. So, und dann kannst du immer noch gucken und sagen, okay, ich probiere mir Sachen aus. Also ich, Tobias, du willst ja jetzt diese Tailfin da mal angucken, dass man das mal ausprobiert. Ich gucke gerade so ein bisschen Richtung Carbonfelgen. Ja, ist das was vielleicht nochmal interessant wird? Und dann darf man aber auch nicht vergessen, fährt man, also das sind jetzt Räder, die sind gebaut für diese Art von Races. So. Mhm. Und das ist ja auch nicht, was du jetzt irgendwie alle zwei Wochen machst. So, ne, also du hast dann eine Maschine stehen, mit der du auf dem Elbe-Radweg lang eierst, die aber für Kirgisistan gebaut ist.
Das ja, genau.
Macht keinen Sinn. Also kannst du machen. Aber das ist ja völlig.
Ist wieder wie, wo habe ich das mal gelesen, wie mit einem Eimer Champagner die Kerze auskippt.
Ja,
nur wenn es leicht ist. Kann man machen. Funktioniert, aber ist halt nicht dafür gemacht. Aber trotzdem, eins wird mich dann, ne, weil wir sind ja sonst hier auch in unseren Gesprächen immer so eine gewisse Technik-Affinität ist ja schon gegeben. Deswegen interessiert mich jetzt schon, sahst du denn da so einen Trend, würde ich nicht sagen, weil ich glaube, die Fahrer, die da unterwegs sind mit Rädern oder die Fahrer, die bei sowas finishen oder dabei sind, die unterliegen keinen Trends. Aber konntest du so eine Linie bei den Rädern sehen? Also sei es jetzt zum Beispiel, mich würde persönlich interessieren, weil ich bin ja sowohl am Gravelbike als auch auf dem Rennrad immer noch ein großer Fan von Stahl. Ja, also es muss nicht die Gabel sein, es müssen nicht die Laufräder sein, aber so ich mag einfach das Material, ich mag, wie es sich anfühlt, es mag, wie es sich fährt. Und das Mehrgewicht nehme ich dafür auch, glaube ich, in Kauf. Ne? Wenn ich mal irgendwo bin und ein Mietrad habe, dann nehme ich durchaus mal gerne so einen steifen Carbonhobel. Das gerne, aber so für mich jetzt, für auch so wie ich mit Rädern umgehe und so weiter, ist Stahl irgendwie noch ein gutes Material. Ist das bei solchen Veranstaltungen oder bei dieser Veranstaltung im Besonderen auch so, dass da vornehmlich noch Stahl unterwegs ist? Oder und wird da in der Spitze dann auch auf Carbon gefahren? Oder wie ist da so das, was du gesehen hast zumindest, die Verteilung?
Also ich habe das ja genau ausgewertet, zumindest die Räder, die wir bei bikepacking.com gesehen haben. Und das war auch, glaube ich, der Eindruck, den wir hatten. Also grundsätzlich vielleicht erstmal zu dem ganzen Thema Gewicht. Ich habe ja auch, und ich glaube, Tobias auch, wir haben natürlich gedoktert, ne, dass wir so, das sind 80 Gramm mehr, nee, dann nehme ich lieber nur das mit und so. Mhm. Im Nachhinein, und da musste ich dann halt auch wieder über mich selber lachen, ist das völlig Wumpe, ehrlicherweise. Weil dann hast du auf einmal vor dir einen Streckenabschnitt, wo es heißt, 240 Kilometer gibt es keine Versorgung. Das heißt, du setzt dir deinen kleinen Rucksack auf, den du mit hast, und haust da erstmal 4 Flaschen Wasser rein. Mhm. Und damit ist, das ist völlig egal, ob du dann vorher die Zahnbürste abgesägt hast oder nicht. Also das bringt dir de facto nichts. Außerdem sind deine Räder sowieso am Ende so verdreckt, dass das glaube ich auch noch mal 400 Gramm mehr Gewicht, keine Ahnung. Also diese ganze Diskussion halte ich jetzt mittlerweile auch für ein bisschen zu übertrieben, ja, so. Zumindest da, wo wir fahren. Ich habe das hier ausgewertet und das ist die Mehrheit von 34% ist mit Stahl gefahren. Dann gleich 32% mit Carbon, 27% mit Titan und 7% mit Alu.
Okay.
So, das habe ich da. Frag mich noch mehr. Los.
nee, das war schon. Also das finde ich aber dann trotzdem relativ breit gestreut. Ne? Also von den Materialien her.
Ja, auch da. Ich glaube, das ist auch wieder Vorlieben. Ne? Also ich hätte jetzt auch, also Stahl hätte ich jetzt nicht in Betracht gezogen. Aber auch nur, weil ich Titan habe. So, ne? Also sonst wäre ich, glaube ich, auch mit Stahl. So, Carbon war mal, ehrlicherweise beim Atlas Mountain Race oder vorm Atlas Mountain Race haben wir ja beide überlegt, ne? Und haben beide noch gesagt, was für ein Fahrrad brauchst du eigentlich dafür? Und wir sind damals wieder ich zum Fargo und Tobias zum neuen Fargo, der ist ja schon Fargo gefahren, gekommen. Wenn du uns jetzt fragst, welche Art von Fahrrad würden wir für beide Rennen jetzt sehen, ne? So, worauf wir uns wohlfühlen würden, dann wäre da unsere Antwort eher ein modifiziertes Hardtail MTB. Also, oder wie ich es gerne nenne, das Gravelbike von morgen. Ja, das ist nämlich im Endeffekt dann doch wieder ein Mountainbike, das man dann aber nochmal ein bisschen modifiziert hat. Also von mir aus ein Dropbar, aber eigentlich hat es ein Flatbar, aber ein Aero-Lenker zum Beispiel drauf und so eine Sachen.
Nee, das finde ich, das reicht mir schon. Also, ne, die anderen Gruppen, es werden wahrscheinlich, also ich würde mal tippen, ohne mir jetzt diese Statistik angeguckt zu haben, es werden wahrscheinlich in irgendeiner Form modifizierte MTB-Gruppen dann dran gewesen sein, mit einer 50er Kassette hinten dran und einem Einfachkettenblatt mit irgendwas zwischen um die 30er, 30 Zähne.
45% sind mit 12-fach gefahren, 34% mit 11-fach. Und 82% war der Anteil von Einfachschaltung. Und nur 14% mit Zweifachschaltung. Und die meisten Kassetten waren 1052, was ja auf die GX von SRAM hindeutet. Ja. Wie der Kenner weiß.
Was war es? 1052?
Ja.
Ja, das definitiv dann. Ja, also das klingt, das ist ja auch einfach für mich jetzt, ne, so wie ich, wenn ich mir das einstellen, einplanen müsste, wäre das ja auch die einzigste. Oder nicht die einzigste, aber die für mich dann vernünftig klingende Lösung. Ich habe gesehen in der Übersicht, die ihr habt, also da so die Tops und Flops in deinem Artikel. Das wird jetzt hier ist mal eine Tasche kaputt gegangen und da ist mal was gekommen. Was sind denn für euch die Tops und Flops? Da ging es ja jetzt um Material. Wenn ihr selber so, ne, also jetzt nicht das Material, was man mitnimmt, sondern so, was war denn ein Fehler, den ihr vorher gemacht habt, so gedanklich oder war es das, was ihr am Anfang beschrieben habt, also dass man etwas planen kann und das dann überwerfen konntet, musstet? Oder gab es so Fehler, die ihr jetzt gesagt habt, da haben wir echt völlig falsch gelegen mit dem, wie wir uns vorbereitet haben oder was wir vorher gemacht haben? Oder passt das einfach alles so? Hat das gut gepasst?
Also ich überlege gerade, mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, was wir mega falsch gemacht hätten. Ist das super?
Wir haben nichts.
Ich glaube, also wir, das war wir sind angekommen. Das war das Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Also Haken drunter. Mhm. Wir scheinen uns korrekt vorbereitet zu haben. Ich würde es, glaube ich, auch bei egal, was jetzt dann vielleicht demnächst kommen mag, ich würde es genau so wieder machen. Ich würde wieder mit dem Kurt Refsnyder Trainingsplan agieren, weil ich das einfach super fand. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich strukturiert an so eine Geschichte, also was den Trainingsload angeht, rangegangen bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das echt mega geholfen hat. Und ich eine meiner Tops war, dass wir einfach zu zweit gefahren sind, weil mir das echt geholfen hat, dass dann in den Momenten, wo ich es gebraucht habe, eine Ansprache da war, dass da jemand da war, an den man sich einfach auch wenden konnte, dass man einfach mal kurz irgendwie was besprechen konnte, dass man immer wusste, da ist jemand. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Martin, wie das gewesen wäre, das allein zu fahren. Ja, da hätte man sich wahrscheinlich komplett anders drauf vorbereiten müssen. Da hätte man diesen mentalen Faktor, glaube ich, noch viel mehr trainieren müssen. Also viel mehr im schlechten Wetter trainieren, viel mehr echt bei Regen und Kälte draußen sein und dann vielleicht auch draußen pennen, um zu gucken, ist das eigentlich was für mich, da alleine mit shitty Bedingungen mich zwei Wochen rumzuschlagen oder mache ich es doch wieder als Team, aber so einen richtigen Flop fällt mir ja nicht ein.
Ist doch cool.
Du wollen?
Also.
Ich ne. Also genau das gleiche, also das Learning aus dem Atlas Mountain West war für mich mehr Langstrecke auch fahren, ne? So, also Training. Auch im Training unter Belastung auch körperlich noch mehr zu machen, strukturierter zu trainieren, das habe ich alles getan. Das war also von daher körperlich, waren wir beide topfit auf dem Punkt, da gab es überhaupt keine Frage. Mhm. Und diese mentale Geschichte, die ich da erlebt habe oder die wir erlebt haben, das ist etwas, wo du dich nicht unbedingt darauf vorbereiten kannst. Also wir sind beide sehr, sagen wir mal, stabile Charaktere, ja, und neigen da jetzt auch nicht zu irgendwelchen meditativ Kram so, ja, mhm. Esoterik, also dass man da jetzt irgendwas reindeutet. Das, also ich glaube, da kannst du dich nicht großartig drauf vorbereiten, das musst du einmal erlebt haben. Das haben wir jetzt und jetzt wissen wir, glaube ich, dann auch beim nächsten Mal wieder damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich wertschätze. Ja, so dass ich genau das mal so einmal schön an die Klippe geführt, ja, und mit einem Bein schon hängend. Und jetzt weißt du, wie das ist und jetzt wüsste ich auch, wie ich damit umgehen kann.
Das sind halt so Strategien.
Ja, im Endeffekt ist es ja genau das, was Training macht. Ja? Mhm. Du zwingst dich in Situationen, um quasi auf die Erfahrung aus diesen Situationen später zurückgreifen zu können. Wenn's, keine Ahnung, wenn du das erste Mal in Hagel reinfährst, dann wirst du dir denken, oh scheiße, bei Hagel kann man ja eigentlich gar nicht weiterfahren. Wenn du aber weißt, ich bin aber schon mal, keine Ahnung, Strada Asieta bei Hagel 3 Stunden hoch gekurbelt, das ist eigentlich auch nicht viel schlimmer als Regen, dann kann ich da quasi aus meinen eigenen Ressourcen und Erfahrungen irgendwie Kraft ziehen oder eine Situation anders bewerten, als wenn ich mich noch nie in so eine bewusst in so eine Situation begeben hätte.
Ich weiß nicht,
für mich gehört im Training immer das zu Ende fahren dazu, ne? Egal was ist. Also wenn du dann das Bein brichst oder einen Rahmen brichst, wenn du einen Mantel nähen musst, wenn du keine Ahnung was machen musst, defekt oder ein körperlicher irgendwas, fahr's zu Ende. Guck, dass du das irgendwie zu Ende fährst, weil ich glaube, das bringt echt viel bei diesen Ultra-Rennen, dass du schon mal annähernd in so Situationen warst, dass du das wieder zurückrufen kannst, wenn es dir dann kacke geht, auf so einem Kirgistan-Trip.
Ganz aus einer ganz anderen Sportwelt, aber trotzdem sehr, sehr nah dran, was du gerade beschreibst. Ich weiß nicht, ob hier Basketball 90er Jahre, gab es damals einen Basketballer, der hat extrem schlecht diese Freiwürfe geworfen. Ne, also ist ja eigentlich auch wie du es jetzt eben beschrieben hast, immer eine wiederkehrende Situation, immer das Gleiche. Im Prinzip ist es ja auch nur ein Ablauf von einem Abrufen eines Vorgangs. Und dann gab es solche sogenannten Shooting Dogs, die haben wirklich Bücher dann darüber geschrieben, wie es nur diesen einen Wurf, diesen einen Freiwurf. Und da werden auch so Sachen beschrieben, die du es gerade schreibst. Ne? Im Training macht man eigentlich Sachen, die man dann nur in dieser Wettkampfsituation oder in anderen Situationen, dann in anderen Wettkämpfen wieder abrufen muss. Sich vergegenwärtigen und sich das Verhalten dann steuern dementsprechend. Mhm.
Abschalten.
Ja, genau.
Also den Druck abschalten.
Den Druck abschalten und Erfolge wieder aufkommen oder gedanklich wieder durchspielen. Den ganzen Ablauf einmal in Kürze so durchgehen. Das erfolgreiche Abspielen des Ganzen und so weiter und das dann wieder umsetzen. Mhm. Ich bin ja ein großer Freund davon, solche Sachen, helfen dir dann auch im Alltag? Also so nach dem Motto, okay, Ruhe bewahren und also ich finde das immer, zumindest in manchen Situationen, wenn man sich vergegenwärtigen kann, was man da auch schon gemacht hat und dass es jetzt auch schon schlimmere Situationen gab und wenn irgendwie Hektik und Stress aufkommt, dass man sagt, naja, okay, jetzt einfach mal kurz durchatmen, hier sich an irgendwas sowas erinnern oder eine Bewältigungsstrategie im Sinne von einfach jetzt mal kurz Schritt zurück.
Also ich hatte ja mal drüber nachgedacht, inwiefern mich das jetzt zum Beispiel verändert hat, jetzt auch alle Touren und bla bla bla. Mhm. So, ne? Ich glaube, es ist am Ende des Tages eine Charakterfrage und dein Charakter kommt halt bei diesen Touren dann auch mehr zur Geltung und wenn der halt so stabil ist, dann schaffst du auch solche Touren und im Privaten oder im Beruf ist das halt nur dein Charakter. Also da bin ich jetzt nicht, dass ich sage, ich überstehe diesen Sturm beruflicherseits besser, weil ich jetzt den Tosor-Pass hochgefahren bin. Mhm. So, also das kann ich jetzt nicht feststellen. Ich überstehe das, weil ich weiß, was ich kann. Mhm. Ne, aber es ist auch, ich meine, ich bin jetzt auch alt genug, also wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich kann, und
ja,
so,
das stimmt
dann ist eh Feierabend, ja. Also dann.
Ja, wir sind ja eh schon auf der Zielgeraden des Lebens und
ja,
der
Feierabend. Also, ich finde es ziemlich gut, was du gerade sagst, ne? Ich weiß, dass ich das, weil ich weiß, dass ich das kann. Mhm. Weil du quasi aus einer anderen Perspektive auf die Situation schaust. Ne? Mhm. Wenn du so einen Tosor-Pass hochfährst, denkst du dir auch nicht, oh Scheiße, das geht jetzt noch 40 Kilometer, 3000 Höhenmeter bergauf, sondern du guckst irgendwie anders drauf. Ne? Du teilst dir das anders ein. Du weißt, irgendwie nach 3400 Metern ist der auch zu Ende oder 3800 Metern ist der auch zu Ende und dann geht's halt bergab, dann kommt wieder was anderes. Und ich glaube, also mir persönlich hilft sowas in meinem beruflichen Umfeld schon, dass man aus einer anderen Perspektive drauf schaut, dass man vor Situationen, die fordernd sind, nicht denkt, oh fuck, wie gehe ich denn damit um? Das habe ich ja noch nie gehabt, sondern dass man da anders drauf schaut, dass man da vielleicht offener drauf schaut. Und da, glaube ich, hilft dieses, sich in Schnee auf irgendwelche Berge zu setzen, hilft mir da schon.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht
mit dieser Teil, ne? Strukturieren.
Ich habe jetzt nicht mit dieser Frage einen Keil in das Rad Dream Team getrieben. Das wäre mir jetzt persönlich sehr, sehr unangenehm.
Bei uns? Nö. Solange Tobias mir zustimmt, ist alles in Ordnung. Wieso? Ich verstehe die Frage nicht.
Was? Ich hatte ja, glaube ich, was in der Störung in der Leitung. Das Babyfon von den Nachbarn schaltet sich ja manchmal drauf. Dann ist dieses kleine, ungehörige Kind.
Nee, aber das ist vielleicht so ein Team, das auch das Ergänzende. Ne? Also ich gebe überhaupt nichts auf so Routen- und Streckenplanung und sowas. Ne? Also für mich heißt es, wir fahren los und ich weiß, es wird die Hölle und es geht halt bergauf. So, und da ist mir das, in dem Fall ist mir das völlig schnurz, ob das jetzt noch 20 Kilometer sind oder 3 und wie viel Prozent und sowas. Und Tobias ist unser Routenplanungs-King und da hat er auch immer diese schönen Roadbooks gemacht und da weiß halt ganz genau, das nervt mich natürlich auch, wenn ich sage, jetzt müssen wir es eigentlich geschafft haben und Tobias so, nee. Also wir sind noch über keinen Pass gefahren. Das waren jetzt keine Pässe, das liegt noch vor uns. Es gab so einen Streckenabschnitt, wo ich dachte, ja, jetzt haben wir es eigentlich, ne? Jetzt müsste doch der dritte kommen und dann haben wir es geschafft. Und dann meinte Tobias so, also nee, wir sind noch nicht mal ansatzweise da, wo du meinst schon gewesen zu sein. So. Und das ist natürlich nervig, aber das brauchst halt, ne? So.
Also ich bin dann eher Team Tobias, ne? Ich wäre dann auch jemand, der sich die Strecke 25 Mal anguckt und sich gerne darauf oder gerne wissens ist, was da auf mich zukommt. Und
ja, aber das kann man ja auch nicht, ne? Das hatten wir am Anfang gesagt, das kann, also bei aller guten Vorbereitung, Tobias hat das ja auch haargenau gemacht, so, ne? Also der hat ja auch gesagt, so, jetzt haben wir 10 Kilometer bei so und so viel Prozent Steigung und der Untergrund ist feinster Kiesel mit Spuren von Schiefer, so, ja, aber de facto war es ein ausgewaschenes
Flussbett,
ja, und es waren 90%. So. Und dann so, ne, okay. Aber das ist halt Komoot, ne? Deswegen, Komoot ist ja auch Teil des Abenteuers.
Ja, und.
Ja, aber die Herangehensweise ist ja die, da gibt es so viele Sachen da draußen, die du nicht kontrollieren kannst, wenn du da unterwegs bist. Mhm. Lass mal gucken, was man alles, wo man sich irgendwie Sicherheit verschaffen kann.
Ja, und du würdest dir hinterher vielleicht, also so würde ich denken, du würdest dir hinterher vielleicht den Vorwurf machen, selber machen oder dir, ja, du, dass du es nicht gemacht hast und es hätte ja auch stimmen können. Ne? Also,
weißt du, was wir nicht gemacht haben?
Und Toilettenpapier das eingepackt.
Das trage ich Tobias ewig nach.
Ja.
Über Toilettenpapier können wir gleich mal reden.
Ja, das wollte ich, das steht ja auch noch auf dem Zettel.
Ja, ja. Es gibt die bürgerliche Dämmerung und die haben wir diesmal nicht beachtet.
Au. Die bürgerliche Dämmerung? Nie gehört.
Das ist nicht
einfach. Ist das ein kirgisisches Phänomen?
Nee, das ist ein astronomisches Phänomen, glaube ich. Es gibt drei unterschiedliche Dämmerungsarten. Die nautische, die bürgerliche und noch irgendeine. Ich frage mich aber nicht mehr, was da der Unterschied ist. Irgendwo sieht man ein Schiff am Horizont, was Quatsch ist. In Kirgisistan fahren im Tian-Shan-Gebirge keine Schiffe rum. Also heißt halt da
Luftschiffe.
Ja, da ist aber von Licht noch nicht viel zu sehen und die bürgerliche Dämmerung ist, glaube ich, die, wo man dann irgendwie was sieht, keine Ahnung. Und wir haben da mal fürs Atlas Mountain Race versucht, verschiedene Informationen zusammenzutragen und da habe ich den Begriff der bürgerlichen Dämmerung mitgebracht und das fand der Kollege sehr lustig.
Naja, also ich wusste noch nicht, dass es Dämmerung gibt, aber habe ich was gelernt.
Sagst du die Schärfe auf einmal?
Ja.
Eine gewisse Schärfe ist.
Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich damit eben vielleicht angefangen habe, da mit dieser einen Frage.
Lass uns über Klopapier reden.
Dass ich so ein ganz.
Bürgerliches Klopapier.
Bürgerliches Klopapier. Ist das vierlagige Klopapier das bürgerliche, das fünflagige das königliche?
Nee, das ist das gutbürgerliche.
Das gutbürgerliche. Ja, das habe ich mich ernsthaft gefragt. Also, ich meine, sagen wir, wie es ist. Bei 13 Tagen ohne Klo ist halt doof. Das heißt, irgendwann muss man auch mal in die Tundra abkacken.
Müssten wir nie.
Nee, krass. Ja, dann weiß ich auch, warum du in den nächsten Nächten danach so geschwitzt hast.
Die Beine so gezittert.
Ja. Ich habe mehrere Theorien. Mhm. Theorie 1 ist, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwelche Feuchttücher auf jeden Fall mit dabei hat, um sich mal die Hände abzuwaschen, wenn man irgendwas gemacht hat. Die sind jetzt nicht sonderlich schwer, die sind nur voluminös. Was aber Volumen wird, denke ich mal, vielleicht mit Taschen und so kein großes Problem sein. Deswegen habt ihr mindestens eine so eine Packung Feuchttücher, um nach einer Reparatur auch mal die Finger sauber zu machen und.
Nee, die hast du allein deshalb mit, um dir einfach täglich den Gesäß- und Genitalbereich sauber zu machen, weil du, weiß nicht, wir haben uns ja 7 Tage beispielsweise nicht gewaschen, ne, und geduscht. So, und dann, dass du zumindest da, wo Reibung entsteht und wo halt auch die Gefahr besteht, dass wenn da was entzündet ist, du dir den Hintern auffährst, dann kannst du auch nicht weiterfahren unbedingt. So. Und deswegen, um das zu verhindern, haben wir da eigentlich konstant sauber gehalten mit Feuchttüchern und Creme. Okay. Also Arschcreme ohne Ende. So, das war ganz gut. Also es verhindert nicht ganz, ne? So, du hast dann schon, also je nach Veranlagung, wird es dann halt auch schon mal ein bisschen Wunder. Mhm. Aber das vor allen Dingen. Ansonsten haben wir diesmal. Und da muss ich sagen, Corona sei Dank, ja, also wir hatten Desinfektionsgel auch mit, einfach um uns die Hände sauber zu machen und weil wir auch im Vorfeld uns darüber informiert hatten, wie können wir Lebensmittelvergiftung, Magenverstimmung und sowas ausschließen. Mhm. Ne? Und das ist häufig, das ist klar, wenn du irgendwas Falsches isst, aber da kann man ja ein bisschen drauf achten, aber manchmal hast du ja so Kontaktspuren und das ist ein agrarisches Land, das ist sehr durch Viehhaltung geprägt. Das heißt, du nimmst eigentlich überall durch den Staub, durch was ich was, nimmst du potenzielle Keime mit auf. Deine Trinkflaschen, ne, die haben wir auch regelmäßig entkeimt mit heißem Wasser zum Beispiel, dass wir das niedrig halten. Und das Desinfektionsgel, das haben wir relativ oft benutzt, einfach um zwischendurch mal die Hände halbwegs sauber zu machen, mit denen du dir ja überall rumnährst. Ne? So. Das haben wir schon getan. Und das Klopapier, ich dachte, darauf wollte ich hinaus.
Das Klopapier, da wollte ich noch den Punkt hinspannen. Ja. Ne? Ich hatte jetzt die Feuchttücher, hatte ich, aber ob man Klopapier oder ob man da einfach ein großes Blatt nimmt.
Nee, es gibt.
Also das kirgisische Klopapier kannst du dir vorstellen, wie früher die Gipsverbände bei uns waren.
Ja,
genau. So ungefähr. Da war dann, also ich weiß nicht, was sie da reingemischt haben in dieses Papier. Das war auf jeden Fall elastisch. Mhm. Es war halblagig ungefähr. Und da war keine Papprolle in die Mitte reingerollt, sondern die haben das relativ dicht irgendwie zusammengewickelt. Und wenn du das abgerissen, wenn du dir da Stücke abgerissen hast, dann dachtest du wirklich, da könnte Gips mit dabei sein, weil alles voll gebröselt war. Und dieses Klopapier kannst du aber echt platzsparend packen und das hatten wir halt dabei.
Ist das vielleicht, erinnert ihr euch noch, es gab früher, ich weiß nicht, ich glaube so altersmäßig sind wir glaube ich ungefähr eine Generation, wenn ich mich recht entsinne, kennt ihr noch den Silberpuder? Ich sehe in tote Augen.
Nein.
Das war so eine kleine, das war so groß.
Gab's wie. Gab das im Osten?
Nee, weiß ich nicht. das war so, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, Silbernitrat oder irgendwie sowas. Das war vielleicht so groß wie, boah, ich kann so Größe schwer schätzen. So, wenn eine Computermaus groß, also so eine normale, ich habe hier drei Mäuse liegen, unterschiedlich groß, sind auch alberne Aussage. Und das war so ein weißes Pulver, das hast du dir auf so Wunden gestreut. Das war so ein bisschen.
Also
das
Babypuder.
Ja, so in die Richtung gehend. Das wurde später, ist das auch rausgekommen, dass das höchst gesundheitsgefährdend war. Das trocknete die Wunden so aus. Das war, ne? Mhm. Und das erinnert mich gerade an dieses Weiße, ne? Vielleicht haben die das auch mit irgendeiner Form von Desinfektionsbabypuder oder sonst was versetzt. Wenn du da in der Steppe unterwegs bist, bevor du da.
Das war ja auch so elastisch, dieses Klopapier, kannst du auch als Abschleppseil nehmen, ne?
Also das wäre vielleicht noch die Lösung gewesen. Warum hast du ihn, Tobias, nicht gezogen? Der hätte ja auf seinem Rad einfach auf der kaputten Sattelstange da sitzen können und du hättest ihn abgeschleppt. Es gibt doch auch dieses
Abschleppseil. Hätte ich gemacht, aber ich hatte keine Lust.
Ach so, ja, das ist.
Und kein Klopapier mehr.
Und kein Klopapier mehr. Aber wo es tatsächlich kurz davor war, dass ich mir alternative Strategien hätte einfallen lassen müssen, war eben auf den letzten Kilometern, wo wir da geklettern mussten, wo Tobias eben diese Muskelprobleme bekommen hat. Also erstmal ging es runter zu nicht mehr. Das war sehr lustig, da musste ich noch ein bisschen grinsen, weil das so aussah wie jemand, der so steife Beine, Kniegelenke hat, ja, so, und dann versucht, so einen Berg runter zu gehen. Ja. Aber dann ging es auf einmal auch berghoch nicht. Das heißt, also runter nicht und hoch nicht. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, verdammt. Dann haben wir aber zwei Ibuprofen und dann. Und auf einmal war er glücklich, hat nur gelacht, ist den Berg hochgegangen.
Drogen sind erfreulich. wäre denn zu diesem Zeitpunkt, also ihr hattet da ja, wenn ich das jetzt so überblicke, eine Zeitsorge hattet ihr nicht wirklich. Ne? Ihr wart ja mal zwei Tage dann noch vom Besenwagen.
Also wir hatten so viel Zeit, dass es eben genau dazu geführt hat, dass wir dann 13 Tage und ein paar Stunden gebraucht haben. Also wir hätten es auch schneller machen können, ehrlicherweise. Also es gab halt einen Tag, da sind wir nach 80, 90 Kilometern waren wir dann in einem Ort und haben gesagt, ach komm, jetzt nehmen wir hier nochmal das Hotel. Es war zwei Nächte haben wir in einem Hotel verbracht und das war eine davon. Da waren wir noch mit anderen Fahrern zusammen, haben das dann genutzt, um die Räder so halbwegs nochmal klar zu kriegen und nochmal einzukaufen. So, da hätte man natürlich auch noch weiterfahren können und nochmal 40 Kilometer machen können oder sowas. Ne? Das hätte uns alles irgendwie nach hinten raus noch Zeit gebracht. Also ich würde mal sagen, 12 Tage wären jetzt nicht unrealistisch gewesen, aber so.
Warum,
wenn es nur Stress? Wir die eine Nacht, die letzte Nacht wollten wir eigentlich durchziehen, aber dann kamen einmal diese muskulären Probleme von Tobias hinzu und wir haben den Track einfach nicht gefunden. Also das war so da, also das war uns nicht möglich und deswegen mussten wir dann halt irgendwann, weiß nicht, 10:30 oder sowas nachts, ist ja auch dunkel, also du hast nicht wirklich, auch selbst mit unserem Flutscheinwerfer da auf dem Kopf haben wir das nicht hingekriegt, diesen Track zu finden, trotz GPS-Signal, und haben dann gesagt, komm jetzt, das, also dann halt nicht. Ne? So, dann haben wir noch gesagt, dann machen wir noch eine Nacht. Und
aber war diese muskulösen Probleme am Bein, waren die jetzt, oder dass du nicht mehr richtig laufen kannst, Tobias, oder nur schlecht laufen, ne? War dann auch so eine, so nach dem Motto, naja, okay, dann pennen wir jetzt halt noch eine, also ihr hättet ja theoretisch noch zwei Nächte einfach, ihr hättet einfach mal einen Tag die Füße hochlegen können und danach wäre es dann vielleicht wieder gegangen. Also eigentlich stelle ich mir so vor, dass es keine große Sorge gab, ob das jetzt noch beendet werden kann, oder täusche ich mich da?
Die gab es dann, am Ende gab es die nimmer. Also da war klar, wir schaffen das. Und selbst wenn wir jetzt wenn ich jetzt die letzten 100 Kilometer ins Ziel schieben müsste, dann wäre das ja auch möglich, weil ja noch genug Zeit übrig ist. Also die Frage hat sich eigentlich gestellt, ob jetzt dann da irgendwie noch, ob wir jetzt da noch aufgeben müssen oder so. Ne?
Das war
nur
das
zum Vergleich. Wir haben ja einen
Kilometer
vom Ziel, ne? den Martin da aus Tschechien getroffen, dessen Freilauf kaputt war, gebrochen war. Und der hat gesagt, gut, dann läuft er das. Und der ist letztendlich wann? Einen Tag nach uns reingekommen, weil die Strecke an sich, ob ich dann mit dem Fahrrad unterwegs bin oder zu Fuß, ist völlig egal. Mhm. Also runter zu konnte er rollen, so wie wir auch, und hoch zu musste schieben, so wie wir auch. Also das bisschen auf der Ebene so, das hast du dann halt rausgelaufen. Der ist dann die Nacht durchgelaufen, hatte da 50 Kilometer irgendwie dann, als wir ihn wieder eingeholt hatten, ne, am nächsten Morgen. Also er hat schon ordentlich losgelegt. Und hat es dann auch geschafft. Wunderbar. Ja,
völlig irre. Also das war, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, komplett irre Vogel. Aber ne, du willst ja dann auch, also so kurz vom Ziel, da möchte man ja auch nicht mehr irgendwie die Segel streichen. Nein.
Aber das ist wieder, ne, das ist ein Zeichen für die Art von Fahrern und Fahrerinnen, die dort halt antreten. Mhm. Das ist dieses, ab einem gewissen Punkt ist das Aufgeben ist keine Option. Ne? Also so wie Van der Poel sagte, ne, so auch selbst wenn ich nicht gewinne, ich gebe alles bis zum Schluss. Mhm. Und dann ist das Rennen für mich auch in Ordnung.
Ja, dann kann man auch seinen Frieden damit eher machen, als wenn man immer überlegen würde, hätte, wäre, könnte. Ich habe das einmal bei einem Rennen, wo ich, also das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was ihr macht, ne? Aber bei einer Veranstaltung, wo ich jemanden beim vorletzten Pass oben getroffen habe und für mich war zu dem Zeitpunkt hundertprozentig klar, dass ich das Rennen beenden werde. Es ging einfach nicht mehr. Ne? Also dieses, ich war körperlich einfach nicht mehr. Das war gar nicht mental. Also mental, ich war noch gut
drauf. Ach so, dass du abbrechen wirst.
Genau.
Nicht Rennen beenden im Sinne von beenden.
Okay. Ja, ja, genau, abbrechen werde, ne? Dass ich eine Nummer vom Trikot nehme. Das war mir völlig, also ich war mental, ne, kopfmäßig, ich hatte Spaß, mir ging es gut, aber ich war körperlich einfach. Das war nicht mehr zu machen. Ich hatte so viele Krämpfe, dass ich einfach mehrfach vom Rad musste, um einfach mir hinzustellen. Und im Zeitlimit hätte ich das niemals geschafft. Und wie du es jetzt beschreibst, dass man jemanden trifft, ne, und da habe ich einen Kumpel auch getroffen. Und der hat dann auch gesagt, pass mal auf, hör mal besser auf. Und wenn das jemand Fremden, den man schon einigermaßen, oder jemand nicht Fremden, einen Freund schon sagt, den man kennt, ne, und mit dem man schon ein paar Sachen, wenn der Tobias dir jetzt, oder Martin, wenn du Tobias jetzt gesagt hättest, pass mal auf, Tobias, so wie du hier rumläufst, das ist nicht gut für dich. Ne, das ist ja auch so eine Sache.
Ja, das sage ich ihm
auch, auch gemacht.
Abseits der Rennen.
Ja.
Weg, sonst wären wir hier nicht bedient, habe ich immer gesagt.
So, guck mal, wie du rumläufst hier in der Steppe.
Übrigens bei dem also Thema Krämpfe und so, weil ich das ja öfter höre, ich bin jetzt glücklicherweise ein Mensch, der sowas nicht oder sehr selten bekommt, ne, aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit Elotrans gemacht. Also, ja, das ist so ein Mittel, was du offensichtlich nimmst, wenn du sehr starken Durchfall oder Erbrechen hast. Das ist quasi nochmal so eine Art Cocktail mit allen wichtigen Mineralien, die du dem Körper so zurückgibst, sodass du nicht dehydrierst oder ganz irgendwie die Lichter ausgehen. Mhm. Den Tipp hatte ich irgendwo her, ach so, von meinem Schwiegervater. Der sagt, ja, nimm das mal mit, falls du eine Lebensmittelvergiftung hast und das alles rauskommt, dass du zumindest da eben die wichtigsten Nährstoffe, Mineralien so dann hast. Und das hatten wir mit. Und Tobias hatte ab und zu mal Krämpfe und da haben wir das genommen. Du hattest aber auch noch Elektrolyt-Sachen mit, das war auch ganz gut. Das wirkt sehr schnell. Ne, das kippst du ins Wasser und trinkst du. Und ich habe das genommen, als ich mich so schwach gefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, habe ich irgendwie in der Ernährung, muss ich mehr essen, ja, oder habe ich irgendwo, ist da ein Fehler oder esse ich von irgendwas zu wenig, weil wir halt auch jetzt nicht so die ganze Bandbreite der Lebensmittel haben. Und das hat geholfen. Also wir haben teilweise, oder ich teilweise, zwei solche Pulverpäckchen am Tag genommen, selbst als es nicht notwendig war. Aber du verbrauchst halt so viel, dass das nicht schaden konnte. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und das kriegst du frei in der Apotheke, gibt es nur so 20er oder 40er Päckchen, kannst du auch bei irgendwelchen Versandhändlern einfach so bestellen. Und das ist jetzt mit dabei und das ist super und hilft vor allen Dingen eben auch bei diesen Krämpfen. Mhm. So.
Bei mir ist das immer, ich weiß das ja auch, ich neige dazu, viel zu wenig zu trinken. Also das wäre bei mir schon das alleinige, das wäre schon die große Hilfe. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir bei längeren Veranstaltungen, wo man länger im Sattel ist, und für mich ist ja schon alles über 5-6 Stunden dann lange, dass ich mir da einfach eine Erinnerung in den Tacho oder ins Telefon mache, trinken, 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 weil sonst mache ich das einfach nicht. Also ich bin auch schon 5-6 Stunden mit irgendwie einer Halbliterflasche losgefahren und wieder zur Hälfte damit angekommen. Zu Hause. Also, das ist einfach mein Fehler, mein Versagen.
Das ist, glaube ich, etwas, was man trainieren, also das musste ich ja auch, essen und trinken, habe ich wirklich trainiert. So. Und da habe ich von Tobias viel gelernt, weil er ein ganz anderes Ess-Trink-Verhalten natürlich hat, weil er auch eine andere Physis und Voraussetzung und Bedürfnis halt. Und ich habe das auch eher so gehabt, dass ich nicht getrunken oder gegessen habe. So. Aber da bin ich halt auch in die Unterversorgung gnadenlos rein und habe mir das dann von Tobias abgeguckt, dieses regelmäßige und kontinuierliche. Und das musst du trainieren. Du musst dich auch dazu zwingen, zu essen, wenn du keinen Hunger hast und zu trinken, wenn du keinen Durst hast. Weil das ist elementar. Sonst geht auf einmal der Ofen aus, fertig ist.
Ja. Warum heißt das Rennen eigentlich Silk Mountain Road Race? Weil von Road habe ich jetzt an euren Erzählungen reicht
so gut Silk nichts Road gehört. Mountain Race.
Ja, Silk das Road ist Mountain
die,
Race.
Das ist einfach nur die Seidenstraße, die da auch lang geht. Da gibt es ja einen Ort, Tash Rabat. Mhm. Das war ja quasi so eine Karawanserei gewesen und so eine Art Verteilerstation, Versorgungsstation auf den Weg nach China für die ganzen Karawanen auf dieser südlichen Seidenstraße. Und die führte halt durch Kirgisistan und durch diese Gebiete. Und danach ist das halt benannt.
Okay. Ja, weil Road, ich dachte immer, wo Straßen kommen nicht so wirklich drin vor.
Gar kirgisische Straßen.
Ja.
Kirgisische Straßen.
Die Ach so, ja, okay. Muss man, ja, genau. Das darf man vielleicht nicht mit seiner eigenen Meinung stimmen. Drei Fragen habe ich hier noch stehen. Die eine Frage, die im, da möchte ich nochmal zurückgehen auf deinen Artikel. Da hatte ich im Vergleich, ich meine, dass wir auch 2020 da im März oder wann das dann war, darüber gesprochen haben, über Tachos. Und du hast damals den Roam so über alles gelobt und diesmal warst du weniger zufrieden damit. Mit der Navigation oder wie hatte ich ein paar Mal im Stich gelassen. Das ist ja auch etwas, was der Herr Timmer auch immer gerne mal zu sofortigen Verkäufen führt.
Ja, aber gut, bei ihm nach einer Woche, bei mir nach zwei Jahren, das, also das, in Marokko war für uns die große Erkenntnis und freudige Überraschung eben, dass der Akku von dem Roam sehr, sehr lange hält, ne? Mhm. So, und das ist wunderbar, weil du dann halt nur einmal also abends dann lädst du das Ding halt auf und fertig ist, und am nächsten Tag hast du es wieder und der fährt halt 15, 17 Stunden, ohne dass du irgendwas tun musst und hat sogar noch Restkapazität. So, das hat uns da gereicht auch völlig. Weil da war auch jetzt von der Navigationsleistung, musste der jetzt nicht viel machen. Ne? Da hat er gesagt, hier, da lang und gut war. So, jetzt in Kirgisistan war eben die Herausforderung, dass wir durch das Wandern, das hätten wir aber auch natürlich auch anders einstellen können, dass er sich ab und zu selber ausgeschaltet hat in der Aufnahme des Trackings sozusagen, dass er gesagt hat, okay, du bist jetzt so langsam, du musst ja stehen. Mhm. Ja, so. Und, okay. Aber nee, ich schieb hier gerade 90% hoch. Das hat dann aber dazu geführt, und das kannten wir aus Marokko eben nicht, dass er, wenn er in diesen Timeout gegangen ist, dann hat er sich quasi nach Westen gedreht oder Osten. Das heißt also, du hast nicht mehr geradeaus den Weg gesehen, wie er gehen sollte. Und das Problem ist, du stehst auf irgendeiner Bergkuppe und überlegst, okay, wo müssen wir jetzt lang? Und du kannst auf diesem Tacho das nicht sehen, weil, selbst wenn du auf Weiter drückst, weil er immer in dieser komischen Off-Darstellung ist und sonst wohin zeigt. Das heißt, du musst immer überlegen, okay, wo kannst denn jetzt lang gehen? Und der hätte sich dann auch erst neu ausgerichtet, wenn du wieder dich in Bewegung setzt, aber erst ab einer gewissen Geschwindigkeit sagt
100 Höhenmeter okay, runter, die hier. Du dann wieder hochschiebst, weil der
Karren nicht... Exakt. Ja, oder in die falsche Richtung oder weiß ich was. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass wir dann halt da nicht weitergekommen sind letztendlich. So, das hat ein bisschen genervt und das Ding hat sich angefangen immer häufiger auszuschalten in der Mitte. Ne? Also das friert ein und du fährst und du hast dann halt irgendwie Geschwindigkeit drauf und du guckst halt nicht die ganze Zeit dahin. Ne?
So. Nee, natürlich nicht.
Und dann merkst du auf einmal so, hä, das verändert sich ja gar nicht. Und dann merkst du, ach, schon wieder eingefroren. Das ist mir dann 4, 5 Mal passiert. Und jetzt, seit gestern war ich wieder unterwegs, jetzt ist der Akku nur noch, der hält nur noch 3 Stunden. Der Trackspeicher zeigt irgendwelchen Kram an, teilweise Sachen von vor mehreren Monaten, ja, obwohl ich synchronisiert habe und eigentlich den Track für gestern zum Beispiel dort eigentlich drauf hätte, ja, aber er war nicht da. Und dann muss das halt wieder übers Telefon irgendwie lösen. So. Also so eine Sache, und da habe ich mich jetzt mal in so einem Forum da umgetan und dann hast du die Möglichkeit, okay, das Ding ist halt jetzt am Ende nach 2 Jahren, das ist wohl bekannt. Oder du kannst löten und dann kannst du einen neuen Akku reinschweißen. So. Ja. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir beide, also bei Tobias ist es so, dass das Display kaputt gegangen ist. Das war aber schon vorher so. Das heißt, durch die Hitze wahrscheinlich, da ist so wie so ein kreisrunder weißer Fleck auf dem Display. Und da war immer, wo war der Tobias? Immer auf der Temperaturanzeige, ne? Ich hab sie immer gefragt, wie viel Grad haben wir? Und so,
ey, weiß. Es könnten 17 sein, es könnten auch 27 sein.
Was weiß ich?
37.
Ja. Genau, man weiß es nicht, weil dieser Fleck da war. Und das ist wiederum etwas, das habe ich aber auch von anderen schon gehört, wo das an mehreren Roams und Wahoos gleichzeitig aufgetreten ist, in einer Tranche sozusagen. Das ist wohl auch bekannt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendeine Reaktion und sowas gibt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, gut, dann gucken wir uns noch was anderes an. Wir haben einen Fahrer, mit dem wir da öfter zu tun hatten, der hatte den Garmin 530. Mhm. Und das fand ich ganz gut und den gucke ich mir jetzt halt als nächstes an. Hammerhead, da habe ich jetzt deinen Podcast gehört vom letzten Mal. Den habe ich mir gestern angehört, da fand ich das ganz interessant, weil Tobias und ich haben uns über diesen Hammerhead unterhalten und da fand ich nochmal deine Einschätzung gut. Für mich kommt der halt nicht in Frage, weil da Lance Armstrong halt mit beteiligt ist und da weiß ich nicht, da muss ich leider auf ethisches Kaufen verweisen.
Das ist völlig in Ordnung, also da bin ich, kann ich nachvollziehen. Ich bin auch immer noch hin und her gerissen, also weil ich finde so softwareseitig ist das einfach, das ist so wie damals die Wahoos das erste Mal etwas komplett anders gemacht haben als die Garmins, aus deren Welt wir alle kamen.
Aber der ist groß. Ich habe den bei Sofiane gesehen, der ist auch immer Head gefahren. Da dachte ich auch so, Mann, guck ja, der das Videos ist unterwegs.
Ja. Könnte man wahrscheinlich sogar, wenn man die Software ein bisschen aufbohrt. ich finde diese Herangehensweise mit der, also wie die Software aufgebaut ist, wie die macht und so, das finde ich, das Wort interessant klingt in dem Zusammenhang komisch. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, wie geil, sondern so, die machen das anders. Kann man machen. Hatte jetzt nicht genug Zeit oder mich da komplett so in die Tiefe einzuarbeiten, wie es nötig wäre, um es wirklich schlussendlich beurteilen zu können. Aber es war so, dass ich nach mein erster Eindruck, als ich den das erste Mal angemacht habe und dann hier mit dem WLAN verbunden habe, und so dachte ich, boah, nee, komm, Alter, das ist jetzt, also das ist überhaupt nicht so meins. Und dann als in der Nutzung selber, aber auch wie schnell der gereroutet hat und so weiter, da steckt halt einfach so ein Android drunter, ne, der das vernünftig dann auch macht. Also wenn man den irgendwie in die äußere Form besser gießen würde, also weniger groß, weniger klobig, das Verhältnis von Bildschirm zu Gerät sozusagen verbessert, ne? Also wenn man sich das jetzt eben noch vorher so Bilder von dem neuen von der neuen Apple Watch, das Vergleich vorher zu jetzt, zu dem Vorgängermodell, also wie sich die Größe Bildschirmgerät immer verbessert hat, ne? Wenn man da noch nachdenken würde, kann das ein gutes Gerät sein? Mit Lance Armstrong kann ich verstehen, aber der hat ja jetzt unseren Ulla auch gerettet. Ne? Also der hat ja Buße getan, dann vielleicht oder auch nicht.
Weiß also das nicht T-Shirt genau. Von Ulla hätte ich gerne.
Das habe ich nicht gesehen. Was war das?
Da ist er so, fährt er so aufrecht und du denkst so, oh ja. Ach, okay. Oh ja, der braucht mal einen Silkwood morgen.
den 530 habe ich nach relativ kurzer Zeit verkauft wieder. Ne? Also
das hatte ich gehört, ja.
Dir ein bisschen Mut zu machen.
Ja, danke.
Ja, gerne. Ja,
das ist halt so, wo verschwende ich jetzt das nächste Mal Geld? Mich ärgert ehrlicherweise, weißt du, die Teile sind teuer.
Ja.
So, und also ich habe ja eine hohe Leidens- und Ausgebensbereitschaft, und Tobias und ich, ja, also wir das ist ja, da geht ja ein stetiger Strom an Euros irgendwo hin, in sinnlose Sachen, aber das ärgert mich. Das ist so geplante Obsoleszenz, scheint mir, und das muss nicht sein. Ich hatte auch schon überlegt, holst du dir diesen V2 da Bold, ne? So, weil der muss ja nur gerade auszeigen. Aber wenn ich in 2 Jahren das gleiche Thema habe oder in 1,5 Jahren, dann ist das einfach Mist. So. Ich weiß nicht, ob es mit Garmin jetzt besser wird, keine Ahnung.
Das ist ein Tal der Tränen und Schmerzen.
Ja,
also ich gebe da
das Geld ist.
Ja, natürlich. Also man muss auch sagen, ich finde immer, also die eine Rechnung, die du gerade aufmachst, da stimme ich komplett überhaupt nicht mit überein. Ich glaube, man kann das nicht in Jahren messen, sondern du musst einfach schauen, die Betriebs, ne, also das wahrscheinlich hast überlegt, du in den 2 Jahren
täglich im Einsatz immer geladen, also immer nachgeladen und was ich weiß, ja, ich habe das jetzt am USB-Lader während der Fahrt gehabt, vielleicht hat er das irgendwie nicht, aber das es hatte sich schon so angedeutet vorm Silk Road. Ich hatte auch gehofft, dass er durchkommt. Wir sind ja auch mit Ersatznavi gefahren. Ne? Das machen da alle, dass du noch ein zweites Gerät dann mit dabei hast. So, da hatten wir das E-Trax 35. Der lässt einem ja eigentlich nie im Stich. Ne? So, das haben wir auch noch. Das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, aber jeder hat ja eigentlich noch ein Navi. Ist halt nur nicht so user-friendly und komfortabel, wie man es jetzt halt mittlerweile gewohnt ist. Bei dem 530 finde ich zum Beispiel, das fanden wir ganz toll, weil derjenige, der da mit uns gefahren ist, er konnte genau sagen, in 7,2 Kilometern kommt ein Climb und der ist 560 Meter lang und hat eine durchschnittliche Steigung von sowieso. Also wo ich dachte, cool, will ich eigentlich gar nicht wissen, aber gar.
Aber der Tobias will das, wird sich über die Info freuen.
Ja, Tobias hatte feuchte Augen, der freute sich. Ja.
Ich habe das sofort in meinem Roadbook korrigiert.
Ja, die Laminiermaschine aus der Satteltasche geholt.
Das ist die sogenannte Climb Pro-Funktion, die der Herbert auch jetzt neuerdings auch schon nachgerüstet bekommen hat. Ne?
Dass du also ja, aber das war interessant, als wir mit dem Justin und seinem 530 da zu Taschrabatt hochgeschoben haben, da war er ja nicht schneller unterwegs als wir. Aber bei uns haben auf beiden Wahoos hat das Tracking versagt und bei ihm ging es nach wie vor. Ne? Mhm. Also da scheint ja irgendwie das GPS-Signal anders verarbeitet zu werden als in den Wahoos, dass der ja trotzdem, also trotz langsamerer Geschwindigkeit, trotzdem noch irgendwie was damit anfangen kann.
Ich weiß nicht, ob der andere Satelliten ansteuert. Also ich habe jetzt gerade so einen 1030 hier liegen. Da konnte ich am Anfang einstellen, welche Satelliten, es gibt ja diese drei, ich glaube drei verschiedene Satellitensysteme, welches der dann benutzt. Ne? Und weiß nicht, ob der Vakuta vielleicht nur zwei unterstützt und er hat drei eingestützt. Kann man ja auch einstellen in Bezug dessen. Weil es
aber ganz ehrlich, Christian, ich will das ja nicht studieren, nee, um das benutzen zu können. Also ich möchte halt so anmachen, fertig.
Das ist ja, so, das ist ja genau,
was ich will das Auto damals, nicht bauen, sondern ich will es fahren.
Ja, ja, total. Ne, das ist ja das, was mich damals von dem Wahoo so oder und dich da wahrscheinlich auch begeistert hat, dass diese Ersteinrichtung einfach relativ simpel war.
Mega geil. Ich finde es auch von der Darstellung alles gut, dass er 2 Gigabyte speichert. Da sage ich mal, da hat irgendeiner gepennt im Meeting. Ja. Aber gut, das so, ne? Aber da wird schon sicherlich was kommen und ich will es ja auch nicht ausschließen. Ich fand den toll, ich finde den nach wie vor gut, aber wenn er halt kaputt geht, ist Mist.
Das ist ja. Das kann ich immer unterschreiben.
Mich ärgert das halt so, wir erzählen immer sonst was von Fahrradfahren und umweltfreundlich und bla bla bla, aber du fängst ja jetzt auch an, Elektroschrott zu produzieren. Ne? Also immer noch im Kleinen, aber wir werden ja immer mehr. Es sind ja immer mehr Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen und immer mehr solche Geräte und irgendwann, also wird das sein wie mit unseren Smartphones, die sich irgendwo stapeln.
Hm. Ne? Ja, dieses nicht wechselbare für genau. Von Akkus. Das nervt mich auch kolossal, also sowohl an Smartphones als auch an jeder Art von Gerät. Weil es bringt ja noch was anderes mit sich. Du könntest ja theoretisch mit für den Fall der Fälle, also ne, wenn du jetzt da einfach aufladbare Batterien drin hast, die du über USB ganz normal lädst, aber selbst wenn dann mal irgendetwas ausfällt oder du jetzt mal keine Ahnung, es könnte ja auch theoretisch, könnten ja eure Nabendynamos ausfallen während der Fahrt. Ne? Also geht kaputt einfach. Passiert ja. Dass man dann nicht die Lampen gleichzeitig noch mit einer normalen Batterie, die du ja in jedem Supermarkt dann auch in Kirgisistan vielleicht noch kriegst.
Wir haben ja Power-Akku mit, ne? Ehrlicherweise. Mhm. Also das wird, also die, wir waren jetzt in der guten Lage, dass wir mit unseren USB-Ladern, selbst bei niedrigster Geschwindigkeit, sowohl das Navi als auch ich teilweise mein Smartphone noch mit haben laden können, beziehungsweise einen Akkustand stabil halten konnten. Ne, so. Und wir hatten noch Powerbanks mit, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, okay, damit müssen wir jetzt halt das und das und das laden. Das haben wir dann auch zum Teil gemacht, aber die Tatsache, dass wir mit USB einfach schon diese beiden Geräte, und das waren die Hauptgeräte, letztendlich laden konnten, hat dann dazu geführt, dass wir kaum die großen Powerbanks haben anfangen müssen. Also da war immer noch genug quasi Energie vorhanden und dann kam es ja schon wieder irgendwo hin, wo du dann nochmal kurz laden konntest und so. Aber das fand ich ganz interessant. Also ich hatte jetzt 2 20.000er Powerbanks mit. Eine hätte es auch gemacht.
Ja, aber das sind ja so Lehren, die fürs nächste Mal auch wichtig sind.
Ja, das nächste Mal nehme ich nur eine mit und dann hätte ich 2 gebraucht. Das kann ich nicht
sagen. Hier steht die nächste Frage. Und das eine Wort kommt dann auch in der Frage schon vor. Das ist jetzt so das, zumindest was ich jetzt so gesehen habe, so mit das größte, schwierigste, längste, was man machen kann in diesem Bereich. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwo noch eine kleine Veranstaltung geben, die in kleinen finnischen Clubs anfängt und die dann auch da wieder endet, die kaum jemand kennt und so. Aber ist das, also wo führt das hin? Also weißt du, kann es immer noch ein höher, schneller weitergeben? Das ist ja so diese grundsätzliche Frage, die man bei solchen Veranstaltungen, egal welche Art, immer stellt. Ne? Und was bringt einem dann noch irgendwie, wenn es dann nochmal anstatt wie viele Kilometer waren es genau? 1560 habe ich im Kopf?
1860.
Ja, genau. Wenigstens 3 Zahlen stimmten. 1860, ne? Also, was bringt da die nächste Veranstaltung mit 2400 Kilometern vielleicht oder so? Oder wo seht ihr die nächste Veranstaltung, die euch wirklich richtig interessiert? Und warum
diese Veranstaltung? Also, mich interessieren 2.
Ja, das kann man. Also offensichtlich hast du dir schon Gedanken gemacht.
Ja, natürlich, aber das ist ja jedes Mal so. Wenn du fährst so ein Ding zu Ende und du bist dort und du bist im Eimer und du trinkst ein Bier oder trinkst noch ein Bier und dann schläfst du vielleicht und isst was und dann ist die Frage da, okay, und was jetzt? Na, welches Projekt planen wir als nächstes? Und also mich interessiert Tour Divide nach wie vor, das quasi Offroad Race von der kanadischen an die mexikanische Grenze, 4500 Kilometer ungefähr.
Warte, ich kenne nicht. Tour Divide.
Die Mutter aller Bikepacking.
Ach, die, ja, okay.
Genau. Das könnte ich mir perspektivisch durchaus vorstellen. Und das andere ist Highland Trail 550, also 550 Meilen durch die schottischen Highlands. Das ist halt was, das ist halt noch viel mehr Mountainbike, noch viel technischer. Das ist zwar kürzer, aber ich glaube, dass das durchaus auch anstrengend sein kann.
Hat den Vorteil, wir können uns ein neues Fahrrad kaufen.
genau.
ja, aber das ist, also ich glaube, die Frage ist weniger, wie kann man das jetzt steigern, sondern das, was mich halt, also klar, dieser Race-Charakter, den finde ich jetzt gerade in meinem aktuellen Lebensphase durchaus interessant, weil er so, ne, setzt einen unter Druck und unterscheidet damit aus meiner Sicht von einer normalen Tour, die ich auch so gemacht habe all die Jahre, zu dem, was jetzt ist. Was ich besonders toll finde, ist ehrlicherweise, bei einer Radtour habe ich immer mal den Eindruck gehabt, dass ich nicht immer auch die wirklich tollen Seiten eines Landes oder einer Region habe erfahren können. Ne? So, weil ich das halt selber geplant habe und keine Ahnung. Bei so Sachen wie Silkwood Mountain Race, Atlas Mountain Race, Italy Divide, Schlag mich tot, weißt du, da haben sich Leute hingesetzt, die diese Region lieben, die diese Region kennen. Und die haben mit viel Leidenschaft einen Track gebaut, der wirklich sehens- und erfahrenswert ist. So, und dann sagen sie halt, okay, du hast nur 4 Tage Zeit dafür oder 15 Tage oder wie beim Tuscany Trail kommst halt an, wenn der Rotwein alle ist. So, und was du aber weißt, ist, du musst dich nicht darum kümmern, ob du da jetzt wirklich die schönen Sachen siehst oder irgendwas nicht siehst, sondern du weißt ganz genau, das ist ein wundervoller Weg durch eine einzigartige Landschaft. Und das ist für mich eigentlich der Antrieb. Also ich hatte, Tobias hatte das, war glaube ich auch ganz verwundert. Wir kamen so den Mesh Soul Pass war das da, mit diesem komischen Zeichen, wo ich immer gesagt habe, das aussieht wie so ein Blitz und so eine Sonne da oben dran und so. So auf so einem dieser Pässe in Kirgisistan, da ist oben so ein Zeichen drauf gebaut. Das ist so ein
Raumschiff-Landeanziehungsplatz.
Ja, so sieht das aus. So eine Sonne und dann so irgendwie so Berge, keine Ahnung. So. Und das habe ich schon immer mit Silk Road Mountain Race verbunden. Das war für mich so der Punkt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, oh, da will ich unbedingt mal hin. Ich will unbedingt auf diesen Pass. Mhm. Und ich habe auch zu Tobias gesagt, wir geben nicht eher auf, oder ich gebe nicht eher auf, bis ich diesen Pass, wenn ich da oben stehe und das Foto drin habe, dann ist mir, dann kann man aufgeben, weil dann habe ich das, der Grund, warum ich dieses Rennen fahre, war eigentlich dieser Pass dort oben. Da habe ich mich so gefreut, die haben mich natürlich angeguckt, als ob ich doof wäre, weil ich da oben, da fing dann auf einmal Schneeregen an und ich habe mich so gefreut. Ich sage, Leute, deswegen fahre ich dieses Rennen. Und die so, was, deshalb, wegen dieses, na gut, so hat jeder sein Ding. Aber das ist, ne, du kommst durch eine tolle Gegend. Also mich interessiert als nächstes zum Beispiel das Bohemian Border Bash Race. Ja, so, das finde ich ganz interessant, eben weil das eine verdammt schöne Landschaft ist. Highland Trail 550 auch, wobei ich weiß nicht, ob das ist schon eine recht harte Veranstaltung da. Aber klar, dann muss es halt sein. Warum nicht? Und Tour Divide, logisch. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So, also das.
Wieso hast du dafür noch ein bisschen Zeit?
Ja, also das ist da, das Durchschnittsalter ist dort auch so um die 50, 55 so, also das ist halt auch ein Rennen. Ich meine, du musst ja halt, also du brauchst halt Zeit dafür, ne? Also ich werde das jetzt, Stand jetzt vielleicht in 22 bis 24 Tagen fahren, so eine Strecke. Also du siehst, wir haben uns schon sehr damit auseinandergesetzt.
Ja, ich merke schon.
Und dann musst du halt noch An- und Abreise mit einplanen, weil du startest im Nirgendwo und endest im Nirgendwo und musst dann halt auch irgendwie die Transfers hinkriegen und so. Es geht alles, ne? Also ich arbeite ja für ein kalifornisches Unternehmen und da könnte man das dann auch so ein bisschen Work and Travel im weitesten Sinne machen, aber muss halt, da gibt es dann noch die Familie in Deutschland, die dann auch sagt, naja, vielleicht nicht.
Zum Glück. aber ich finde den Gedanken interessant, dass man, das erinnert mich so ein bisschen, musste ich daran denken, dass jemand sich Gedanken macht über die Strecke an diese deutsche Orbit-Geschichte, ne? Weil da sind ja auch, werden die Strecken ja auch vor Ort gescoutet von Leuten, die die Gegend kennen und schätzen und wissen wie und wo man es macht. Ich bin nur bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass man ein Rennen quasi nutzt, um die Gegend kennenzulernen. Weil wenn ich irgendwo auf Zeit oder wenn ich schnell sein möchte, dann ist es bei mir schon relativ schnell so, dass ich nicht irgendwo anhalte, um ein Foto zu machen oder die Landschaft dann wirklich so sehr auf mich wirken lassen, wie es sein müsste oder könnte.
Den
goldenen Mittelweg zu finden, ja. Ne? Zwischen sportlichem Ehrgeiz, Landschaft kennenlernen und das stelle ich mir für mich, aber das ist ja eine persönliche Sache, dann eher schwer.
Ja, also Tobias hat dann den schönen Satz gesagt, wir trainieren ja unter anderem auch deshalb so hart, damit wir einfach uns zwischendurch den Luxus leisten können, genau das zu machen, nämlich sich Sachen anzugucken, also jetzt nicht intensiv, ja, dass sie sagen, komm, wir machen jetzt noch eine Stadt,
gehen ins Museum, wenn
wir schon einmal hier sind, ja, so, aber dass du da nicht durchrauschst, weil Marokko, gut, ich war jetzt vorher schon ein paar Mal viermal oder fünfmal mit dem Fahrrad in Marokko, bevor wir das Atlas Mountain Race gefahren sind. Also ich kannte das Land schon so. Deswegen war das für mich völlig in Ordnung, da einfach durchzuheizen. Und nach 6 Tagen, ich hätte jetzt nicht sagen können, wo ich da war. Ne? So. Und Kirgisistan, das sind aber so große Landschaften. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle 20 Minuten irgendwas Neues passiert, sondern das ist halt ein Bergtal. Und das beschäftigt dich einen halben Tag. Also du hast genug Zeit, das anzugucken. Das ist auch nicht so, dass du die ganze Zeit mit dem Kopf unten fährst. Gar nicht. Ne? So. Der Tuscany Trail, da würde ich sagen, tatsächlich, also wenn du da in 32 Stunden durchhältst, dann wohnst du entweder in der Toskana oder ja, du machst was falsch. Also da müsstest du halt schon ein bisschen langsamer fahren, um dann wirklich auch alles mitzunehmen. Ne? Siena und Florenz und mal essen und so. Also das war schon toll, wie wir es gemacht haben. So.
Wobei ich auch dann, also ich glaube, bei mir wäre es immer so, je kürzer eine Strecke ist, umso eher hätte ich den Ehrgeiz, da schnell durchzukommen. Einfach, ne, weil dann weiß ich auch nicht. Und Toskana. Ja,
oder je länger eine Strecke ist, desto eher sagst du dir jetzt,
die Scheiße,
bring was zu Ende. Du bringst jetzt ja, zu Ende. So, jetzt mal so.
Aber ich sehe schon, ihr habt da noch, noch nicht so konkret wie beim letzten Mal. Also beim letzten Mal hatten wir uns ja quasi schon darauf einigen können, nach welchem nächsten Rennen wir uns dann wieder hier zusammenschließen. Das wird heute nicht gelingen.
Na, das weiß ich, nicht, Tobias, das bei dir, aber wir haben jetzt einfach unterschiedliche familiäre Situationen.
Ja, das ist
klar. Ne, so. Aber was klar ist, also ich habe zumindest schon das so weit auch geklärt, dass das für mich, und das ist vielleicht die größte Veränderung, für mich ist das jetzt zu einem Sport geworden. Ne? Es war vorher so, ich mache mal meine Radtour und dann hatte ich ja den Deal, alle 2 Jahre fahre ich auf eine größere Tour. Jetzt ist das mittlerweile Sport für mich und ich weiß aber, dass ich jetzt nicht nur irgendwie demnächst wieder 3 Wochen irgendwo weg bin, ja, weil ich irgendwo so ein Rennen fahren muss, sondern aber mal so Mehrtagesrennen, das ist schon okay oder so eine Mehrtagesveranstaltung so und danach gucke ich ehrlicherweise und schaue da und wenn das passt, fahren wir zusammen, wenn es nicht passt, fahren wir getrennt und sowas wie Tour Divide, mal gucken, ne, ob man das dann vielleicht mal wieder zusammen macht oder ob man es getrennt macht. Also das ist ja jetzt keine lebenslange Verpflichtung, sondern
nee, total glaub,
jetzt kommt man an einem Punkt, wo man halt dann auch selber gucken muss, wie die persönlichen Umstände so sind.
Ja klar, ne? Also das sehe ich ja auch so, also das ist, was du gerade beschrieben hast, diese Entwicklung vom, ich mache mal hier eine Tour zu einem sportlichen Fahren, das ist ja bei anderen oder bei vielen ist das ja genau eigentlich in die andere Richtung gegangen, ne? Dass man so in jungen Jahren dann vielleicht das eher sportliche, schnelle Fahren macht, dann kommt halt Familie, Kinder und so weiter, dass man dann, in dieser Lebensphase befinde ich mich ja jetzt auch, so ein bisschen zurücksteckt, um dann später je Dollar wieder anzugreifen, so mein großer Plan, womit ich mich selber belüge. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde zum Beispiel so eine Tuscan Trail Geschichte, die würde mich jetzt, das wäre jetzt so etwas, wo ich noch sagen würde, das wäre noch etwas, was ich mir zutrauen oder wo ich mir vorstellen könnte, während so ein Atlas Mountain oder Silk Road Mountain Race also komplett out of everything ist. Vielleicht liegt es auch an meiner mangelnden Abenteuerbereitschaft. Wo ich denke mir, aus der Toskana komme ich auch irgendwie mit dem Zug noch zur Not nach Hause.
Das ja, aber, also, das war ja bei uns auch so eine Genese, ne? Also, Tobias, du hast Turin-Nizza, hast du hinter dir, Tuscany Trail, dann bist auch hier und da so ein paar Sachen gefahren, Schottland, dieses Scotland Rome oder was das da war. Also, du hast ja quasi schon so eine Art Highland Trail 550 geschnuppert, ne, so. Also, das ist ja auch eine Genese, die am Ende jetzt zu diesem Silk Road Mountain Race geführt hat. Und der Atlas Mountain Race war auch so für mich so ein bisschen so der Start und zu gucken, geht das oder nicht. So wie jetzt Bohemian Border Bash für viele so ein Startpunkt ist, ne. Und das kriegt man dann, glaube ich, ganz gut mit. Und ich würde halt nie, jetzt ehrlicherweise nie ausschließen, ja, so für jeden und jede, dass man das nicht auch kann, sondern ich glaube, das vielleicht kann man es jetzt nicht sich gerade vorstellen, aber je mehr du dich damit beschäftigst, wenn du das möchtest, und das passiert ja automatisch dann, wenn du so gepolt bist, desto realistischer wird das. Und dann fängt eben das an, was Tobias ganz besonders auszeichnet, nämlich dieses Strukturieren und ein Projekt so in Teile zu zerlegen, dass es auf einmal machbar ist. Und dann ist es überhaupt kein Problem mehr.
Ja, und es ist ja nie eine 0 auf 100 Geschichte, sondern fährst ein kleineres Event mit und findest Gefallen an den Menschen, die da mitfahren, die ticken ja irgendwie alle ähnlich und ich glaube, das ist dann auch das, wo man sich denkt, naja, komm, nächstes Jahr möchte ich aber auch wieder irgendwie was fahren oder übernächstes Jahr wieder eine größere Geschichte machen. Also das ist ja das, was ich am meisten vermisse, einfach dieses Einfache. Alle, die da irgendwo zusammenkommen, machen gerade das Gleiche durch. Es gibt eigentlich nur ein Gesprächsthema, Fahrrad und irgendwie da durchkommen. Und auch danach ist das einfach, ja, weiß ich nicht, das ist so eine arschlochfreie Zone und das, ja. Das finde ich echt ziemlich, ziemlich schön. Und da, ich glaube, das hat einen großen Anteil dran, dann zu überlegen, okay, was kann jetzt das Nächste sein? Dieses höher und weiter muss es nicht unbedingt sein. Ja, Tour de Weit ist es weiter, aber ich weiß nicht, ob das von der körperlichen Belastung viel härter ist als das Silk Road Mountain Race. Aber auch da fahren die gleichen Typen mit, ja, und ticken alle ähnlich. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht.
Die Orbits sind ehrlicherweise gar nicht so schlecht, ein sehr gutes Einstiegsangebot. Ne? Also ich finde die sowieso super. Mhm. Ich hatte nur so ein bisschen gedacht, okay, in diesem Jahr waren sie jetzt entschärft. Ne? So, aber man muss halt auch wissen, die wurden ja nicht gebaut, um jedem irgendwie zu passen, ja, oder jeder, sondern sie wurden gebaut als Trainingsalternativen für solche Rennen wie Atlas oder Silk Road. So, die aus der, quasi die Orbits aus der ersten Generation sozusagen, die noch mit Bengt und Raphael stattfanden, die hatten schon nicht umsonst diesen Härtegrad, ja, weil der genau auf sowas vorbereitet, ein Stück weit, soweit es zumindest geht, wie so etwas wie Silk Road oder Atlas Mountain Race. Jetzt aus diesem Jahr sind sie natürlich entschärft, weil sie das du musst es ja auch ein bisschen zugänglicher machen.
Ja.
Ne? Oder es würde so, und das ist auch völlig in Ordnung. Und du kannst hier prima zum Beispiel bei mir in Hamburg, ich habe gleich drei, ne, da hast du unterschiedliche Grade, sind alle schön und du kannst vor allen Dingen jetzt prima gucken, kann ich zum Beispiel 200 Kilometer fahren in einem Tag? Ja, kriege ich das hin? Oder wie ist es eigentlich die ganze Zeit irgendwie Offroad zu fahren? Ne, das ist also, da gibt's ja dieses Venus Valley hier, das ist ein Orbit, der bei mir da oben liegt. Der ist wunderschön und das sind halt 90% ist es Offroad und da kannst du mal gucken. Jetzt haben sie mir dieses Gravelbike ans Ohr getackert. Kann ich damit auch was machen? Ja? Oder stehe ich nur auf dem Tempelhofer Feld rum und lass Fotos von mir machen? Also das kannst du da prima gucken. Und du entdeckst vor allen Dingen das Land immer wieder neu. Also ich kenne das ja hier alles durch meine Trainingsfahrten. Mir hängt es auch zum Hals raus. Und dann fährst du so einen tollen Orbit und siehst, mega, das ist ja richtig geil.
Ja, ich habe ja auch hier,
aber geil.
Ich habe den ersten NRW hier zum Teil, also wirklich nur einen ganz kleinen Teil mitgefahren, weil einfach Freunde unterwegs waren. Und ich bin wirklich 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt einen Teil lang gefahren, wo ich wusste, alles klar, da hinten führt auch noch irgendwo ein Weg entlang. Habe ich vorher noch nie ausprobiert. Ne? Natürlich kamen dann so Sachen wie dazu. Dann hatte ich einfach das erste Mal ein Rad, mit dem ich das da so ausprobieren kann und so weiter und so fort. Ich finde einfach, dass diese Idee, dass jemand aus der Gegend dir eine Idee von der Gegend gibt, mit auf den Weg.
Das ist so eine tolle Ressource. Also das sind für uns jetzt auch, also für mich persönlich waren das natürlich auch Teil des Trainings. Ne? Ich habe das ganz bewusst gemacht und bin das da halt durchgefahren so. Und ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Ne? Mhm. Also so, dass man da wieder neue Ecken entdeckt und neue Sachen und Anreize so. Und darauf kommt es auch am Ende an. So, aber das ist, aus meiner Sicht sind das prima relativ niedrigschwellige Einstiegsangebote, wo jeder schon mal gucken kann oder jede, ist das was für mich und kann ich das oder ne, so. Und dann kann man das steigern. Du kannst ja auch drei Orbits hintereinander fahren und schauen, lebe ich dann noch oder nicht. Ja, so.
Ich finde aber, wo du das sagst, dieses unterschwellige oder niedrigschwellige Angebot, das ist halt auch so, also das ist eine Funktion, die aus meiner Sicht viel zu wenig auch benutzt wird von Komoot. Ich bin umgezogen. Ich glaube, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da war ich schon länger umgezogen, aber ich bin zwar innerhalb der Stadt umgezogen, in der gleichen Stadt, aber ich wohne einfach jetzt in einer komplett anderen Ecke und meine Trainingsstrecken haben sich zu 100% geändert. Mhm. Also, weil das einmal bin ich früher nach ich bin in die Himmelsrichtung echt schlecht, ich wäre bei sowas wie, was ihr fahrt, komplett verloren. Ich bin früher einfach immer in den Westen rausgefahren, Richtung Eifel, und jetzt habe ich es einfach viel einfacher und schneller Richtung Osten, ins Bergische Land rauszufahren. Ne? Mhm. Also ist einfach so, ne? Man will ja möglichst nicht durch die Innenstadt komplett durchfahren. Und ich habe einfach bei Komoot mir Strecken hier von Leuten aus der Gegend angeguckt. Ne? Also hier der Stadtteil und so, dann habe ich noch jemanden auch aus der erweiterten Fahrradbubble. So, ach, guck mal, der wohnt ja hier um die Ecke, wusste ich ja gar nicht. Wem folgt der denn? Und da geguckt, okay, hier Gravelstrecken, da Straßenstrecken und. Und da konnte so dann meinen Horizont hier in der Gegend, die ich nur so flüchtig kannte, eigentlich relativ schnell erweitern. Ne? Und das ist das, glaube ich, was der Orbit im Großen macht, was Komoot da im Kleinen auch macht. Einfach so auf andere und das, was das Silk Road Mountain und Bohemian Border und, was die im ganz, ganz Großen machen, einfach den Leuten vor Ort die Möglichkeit geben, auch ihre Gegend vorzustellen vielleicht. Vielleicht ist das sogar auch der touristische Aspekt an der ganzen Geschichte, obwohl das mit Tourismus wenig zu tun hat, was ihr da betreibt.
Jo, kommt drauf an, wie das fährt. Ne?
Ja.
Selbst töten.
Ich glaube, wenn das die touristischen Einnahmen von Kirgisistan in diesem Jahr sind, dann wird das nicht viel sein. Genau, die Frage hatte ich hier oben noch, die habe ich eben durchgestrichen schon, weil ich es eigentlich gar nicht mehr stellen wollte, aber was könnt ihr überblicken, wie teuer euch der ganze Spaß jetzt am Ende des Tages kam?
Ja, leider.
Okay, nächste Frage.
Nee, also das ist ja kein Geheimnis, weil Tobias, du kannst das ja ergänzen. Also es gab einen Moment nach dem Atlas Mountain Race, da hattest du mich, Tobias, gefragt, so sag mal, wie viel Geld hast du dafür ausgegeben jetzt für alles? Und da meine ich, also Fahrrad neu, Ausrüstung neu, weil das, ne, hast dann schon so Anmeldegebühren, Flug, bla bla bla. So. Bei mir waren das damals um die 9.000 Euro. Das muss man nicht ausgeben. Ja, also wenn man jetzt sagt so, aber ich habe einen Titanrahmen, ne? So, dann bleiben ja nur noch 1.000 Euro quasi. Dann war meine Argumentation jetzt in der Familie, als wir den Silk Road angefangen haben, gesagt, super, ich habe ja schon fast alles. Ich brauche ja gar nicht so viel. So. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz, aber ich würde sagen, so mit Fahrer, gut, ich zerstöre da auch sehr viel und jetzt nochmal Ausrüstung verfeinert hier und da nochmal 3,5 bis 5 vielleicht, so habe ich da schon reingesteckt, wo ich aber sage, das muss man nicht, das ist dann teilweise halt auch schon dann dieser Leidenschaft geschuldet, wo man sagt, komm, dann. So.
Und du kannst ja das Fahrrad, also wenn man das Fahrrad als Erstausstattung sieht, kannst du das ja dann auch über die einzelnen Rennen zusehends mehr abschreiben. Also wenn man das jetzt analog zu einer Steuer nehmen würde.
Theoretisch, ja.
Ja, aber rechnet man sich das ja schön.
Ja, aber von dem Rad ist eigentlich, also das Rahmenset, das ist das, was Bestand hat. Der Rest ist alles einmal durchgetauscht worden, sowieso, weil ich es halt zerstört habe und jetzt dann halt noch in der Wand. Und jetzt fängt das ja wieder an, ne? Also das Rad,
ja, das fährt, ist ja Verschleiß,
da kannst, aber jetzt geht wieder ein neues. Nee, das ist leider Leidenschaft, weil das geht jetzt in die Richtung Elektronik. So, und ja,
aber dann kannst du ja wenigstens das Rahmenkit kannst du dann über die. Und je mehr Rennen du fährst, umso günstiger ist der Rahmen dann pro Rennen geworden.
Ich finde die Argumentation gut, wenn ich sage, stell dir mal vor, am Tag kostet mich das Fahrrad nur nichts. 30 Cent.
Ja. Also, zwischen 3,5 und 5. Ja, das ist ja, ich meine.
Ja, so in der Drehe. Also
ja, ich glaube, man kann es aber wirklich 300. günstiger machen. Ich glaube, also die Summen habe ich bei weitem nicht ausgegeben. Ich würde jetzt mal sagen, für das Silk Road vielleicht 3. Mit Flug, Zelt, Schlafsack, allem drum und dran. Und fürs Atlas, ja, ich glaube, da muss man echt sagen, Erstausstattung, das Fahrrad, das war ja dann das Gleiche, das ich auch im Silk Road genommen habe. Ja, vielleicht 4 oder so, 4, 4,5.
Also ist es in Summe dann zumindest vierstellig geblieben?
Ja.
Ja, und ich meine, man muss ja sehen, das ist ein Hobby, was ja dann jetzt, wenn das Atlas Mountain Race war 2020, jetzt haben wir Ende 21, das habt ihr in 2 Jahren für ein Hobby ausgegeben, ne? Und das sind ja Sachen, die könnt ihr auch weiter nutzen. Es gibt jetzt, glaube ich, Leute, die geben deutlich mehr für anderen Blödsinn, der ihr Hobbys aus. Und ist ja auch eine Investition in eure Gesundheit längerfristig. Ihr werdet älter. Hab mir von der Rente.
Ich kann mal die Krankenkasse fragen, ob sie es übernimmt.
Ja, ich glaube, man kann sich das schon schön rechnen.
Ja, natürlich. So. Aber andererseits, wir hatten, glaube ich, im letzten Velo-Snack mal die Diskussion, oder wurde gestriffen, ob jetzt Radsport auch ein Sport nur noch der Privilegierten und Reichen ist, aufgrund der Kosten, die in Sachen reinkommen. Und ich glaube, ich habe dahinter noch länger drüber nachgedacht, es ist auch ein bisschen das, was man daraus macht, glaube ich, in vielen Hinsicht. So wie ihr jetzt ja auch beides gegenübergestellt habt. Ich würde nicht sagen beide Enden der Skala, aber zumindest 2 Richtungen.
Ja, ja, aber guck mal, das war jetzt unser beider Sommerurlaub. Ne? Wenn das mal von der anderen Seite her siehst, wie viel, um das mal in Relation zu setzen, wie viel geben normale Menschen für einen Sommerurlaub aus, wenn sie irgendwie irgendwo hinfahren und dann brauchen sie eine Übernachtung und dann brauchen sie vielleicht einen Mietwagen, dann relativiert sich das Ganze ja schon. Ne? Wir sind da hingeflogen, wir haben, keine Ahnung, 500 Euro für den Flug bezahlt und 10 Euro pro Übernachtung. Und dann waren wir halt, haben wir im Geröll gepennt, ja, und also das war dann wirklich der geringste Anteil an den ganzen Ausgaben. Und wenn du das Fahrrad da noch mit reinpackst, dann ist es halt Teil des Sommerurlaubs.
Ich habe gerade nochmal nachgedacht, selbstkritisch reflektierend, aber ich hab ja auch zwischendurch nochmal einen kompletten Laufsatzrad geschrottet, ne? Und das sind halt auch nochmal 1.000 Euro. So, das ist halt. Ja. Das läppert sich dann schon, ne? Ja, die halt Einnahmegebühren und so ist halt nicht so hoch. Also das sind so 350 Pfund oder sowas in der Richtung pro Person. Mhm. Und dann hier und da, also das geht eigentlich. Aber klar, es kostet Geld so, ne? Man muss nicht so viel Geld ausgeben. Aber macht Spaß.
Das ist, warte kurz, muss ich notieren. Man muss nicht so viel ausgeben, Geld ausgeben, macht aber Spaß. Nee, das ist auch nicht die richtige Überschrift. Eine Überschrift muss ich mir noch überlegen. Also, dann würde ich Folgendes vorschlagen, dass wir uns jetzt verabreden, in dieser Triell-Form, für einfach nach der nächsten Veranstaltung. Egal wer von euch beiden, und egal ob zusammen oder einzeln, immer wieder gerne.
Gut. Ja, gerne.
Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die zugehört haben, die uns die Zeit geschenkt haben jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde unter diesem Artikel, also unter dieser Folge, werde ich alles verlinken, was die zwei mir zur Verfügung stellen, beziehungsweise was sie wollen, dass ich da verlinke. Also ihr macht da draus was, ihr macht da was draus und ich setze das dann nur um. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die entweder hier an die bekannte E-Mail-Adresse oder unter der Folge, die werde ich dann auch nachhaltig weiterleiten, damit vielleicht was beantwortet wird. Aber bevor ihr Fragen stellt, lest bitte erstmal den Artikel von Martin, weil da wird, glaube ich, schon vieles, der ist so ausführlich, dass ich glaube, dass viele Fragen damit geklärt werden und auch dort in den Kommentaren wurden schon Fragen gestellt. Deswegen einmal durchblicken da, bevor man Fragen stellt, da ist schon vieles dann, glaube ich, klarer geworden. Ich habe noch aus dem Artikel, das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, meine Liebe zu Vittoria-Reifen teilst du, Martin, und Max Salami kann sehr hilfreich sein.
Das, ja, wir beide, also Tobias hat mich ehrlicherweise auf diese Reifen
gebracht. Ach echt?
Ja, also in der Vorbereitung vom Atlas Mountain Race sollten wir uns drüber unterhalten. Mhm. Und da kamst du, glaube ich, Tobias, mit diesen Reifen um die Ecke und dann fand ich die gut.
Wie kamst du auf die Reifen, Tobias?
Ich überlege gerade, ich weiß es nicht mehr. Ja. Kann dir das echt nicht sagen.
Na, die
wahrscheinlich habe ich mir irgendwie nächtelang Rigs von Menschen angeguckt, die Silk Road Mountain Race vor uns gefahren sind oder Tour Divide und bin da immer wieder über diesen Reifen gestolpert. Und so
muss ich aber wohl die Frage ist sein. Die Frage ist sehr gut, Christian, denn 32% der Teilnehmer aus diesem Bikepacking.com-Artikel haben Vittoria-Reifen, 25% Max. Da unten. 32% haben den Vittoria Mezcal, den wir auch haben, und Maxis Econ hatten 14%. Ich bin auch Econ gefahren, wir wären nicht so Freunde. Und Mezcal fahre ich und ist super. Und Schwalbe sind 9% gefahren.
WTB 7 und René Hase.
Also ja, und dann hier diese Dinge. Terrawhile hatte ich jetzt vor den Mezcal dran während des ganzen Trainings, die Sparwoods. Ja, aus meiner Sicht können die jetzt nicht viel, aber also nicht für den Preis. Ich habe die sofort kaputt gekriegt. Irgendwie ist was so 80
Kilo. Also du bist ein Thema 2 auch ein bisschen, ne? Also das muss man.
Ja, der Unterschied ist, ich verkaufe danach nichts mehr, weil es halt im Eimer
komplett
ist.
Komplett
geschrottet. Kauft, macht die Packung auf, schneidet sich an der Verpackung und macht es und verkauft. Weil es nicht geht.
Oder der findet noch einen Dummen, der es kauft dann, wenn es kaputt ist. Ne?
Das kann ja auch oder sein. Er denkt zu lange drüber nach.
aber ich habe am Rennrad halt viele Reifen ausprobiert und ich bin auch immer wieder, also bis dato, den glaube ich zumindest im Bereich mit Schlauch ist der Vittoria Corsa immer noch so meine heimliche Liebe. Muss ich gestehen. Wobei, du hast
75% sind übrigens 29 Zoll gefahren. Nur falls mir irgendeiner mit dem Gravelbike wieder antreten will.
Ja, gibt's, als wenn es keine Gravelbikes mit 29er Reifen gibt.
Ja, gibt's schon.
Ne? Im Prinzip ist die Felge ja eigentlich fast die gleiche, muss man ja sagen. Also, wir haben uns jetzt verabredet. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wie jedes Mal war es eine schöne Plauderei mit dir, Martin. Und schön, dass noch ein zweiter netter Plauderer dazugekommen ist, Tobias. Also, es war eine große Freude. Ich wünsche euch für dieses Jahr einfach noch ein schönes Restjahr. Also bleibt gesund, habt Spaß.
Vielen Dank. Danke. Danke. Das ist aber sehr weitsichtig.
Ja, also wer weiß, ne? Ich fahre jetzt in meinen ersten Sommerurlaub dieses Jahr, was auch im Oktober ein bisschen kurios ist. Irgendwie ein komisches Jahr, so insgesamt, also viele Sachen. Irgendwie war es ein komisches Jahr und ich wünsche uns allen irgendwie, dass uns allen einfach gut geht. Ja, also in jeglicher Hinsicht, genau. Sollen wir gesund bleiben oder gesund werden, die nicht gesund sind. Glücklich sein, glücklich werden, die nicht glücklich sind. Und ich glaube einfach, das Beste draus machen dann auch. Alles klar. Vielen Dank den Zuhörern und Zuhörern. Macht es gut und habt Spaß, danke. Fahrt viel Rad. Passt auf euch auf und ja, ihr hört von uns oder ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Tschüss.
Schönen Urlaub. Tschüss.
Danke.